citizens, I give you your new Vice President, Dr. Gaius Baltar!
The perks of power, Mr. Vice President. We're going to do great things together.
Good. It's difficult to fathom, Maya. I never aspired to power.
Of course you didn't, Gaius, but someone had to step up.
Yeah, well, after what Laura told me.
Laura?
Yeah, we're like on first name basis now. So now look, I think the people need me. Excuse us.
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino Galactica auf dem Bahnhofskino, auf der Galactica im Bahnhofskino, wie auch immer. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Hi Britt-Marie. Das Staffelfinale steht kurz bevor.
Ja, toll.
Freust du dich oder ist es eher so, ist der Weg dahin eher steinig mit Blick auf
Nein,
die heutige Folge?
Nein, ich freue mich. Ich bin davon überrascht, wie gut die Serie standgehalten hat, der Zeit auch und überhaupt allem. Also natürlich gibt es hier und da Abstriche, was so Qualität und sowas angeht, die man machen muss, aber grundsätzlich, finde ich, hat die mich so richtig in ihren Bann gezogen. Also ich bin wirklich überrascht, dass das immer noch so gut funktioniert nach so langer Zeit. Und das bedeutet auch, dass ich natürlich jetzt wissen möchte, die Conclusion, ja, also wie es weitergeht und wie das Ganze endet. Wobei ich ja natürlich den Vorteil habe, dass ich weiß, dass es noch weitere Staffeln gibt.
Ja, vorweg eine kleine Entschuldigung, falls ich etwas nasal klinge. Mich hat eine Erkältung überrollt. Aber ich versuche ihr zu trotzen für die nächsten 60, 70, 80 Minuten. Je nachdem, wie lange das hier dauert.
Sehr gut. Und es ist auch völlig normal. Alle Podcaster klingen in dieser Jahreszeit so. Außerdem ist es ja auch sexy.
Was?
Okay. Sexy nasal, oder? Achso. Kennst du ein bisschen? So ein bisschen.
Nee, nicht wirklich. Ich überlege gerade. Okay. Nee.
Leicht dunkle Stimme.
Okay. Ja, ach so, ja. Das Dunkle natürlich, klar. Das kann ich reinregeln hier, aber ich glaube, ich kann mein durch die Nase sprechen nicht rausregeln. So, der Zwölferrat Colonial Day im englischsprachigen Original versendet am 10. Januar 2005 in UK auf Sky und zwei Monate später in den USA. Regie Jonas Pate oder Jonas Pate vielleicht, ich weiß es nicht. Der hat nicht so viel gemacht, war schwer herauszufinden, wie der ausgesprochen wird. Hat er nicht viel gemacht für Battlestar Galactica, ist sein einziger Credit bis auf Blood and Chrome, das wenig geliebte Prequel-Movie-Event-Special, das dann hier Battlestar Galactica der Serie folgt, über das wir eines Tages auch noch reden müssen. Ich weiß aber noch nicht wann, weil eigentlich ist das kein schöner Abschluss für die Serie. sorry an alle Blood and Chrome-Fans da draußen, es mag bestimmt drei oder so davon geben in der Welt. Und Buch wiederum Carla Robinson, die hat bereits geschrieben It's a Long Way Home oder Long Way Back, Long Way Home, kein Weg zurück zu Deutsch. War Script Supervisorin in den ersten beiden Battlestar Staffeln und hat eben auch drei Drehbücher verbrochen geschrieben und das hier ist ihr zweites. Haben wir Housekeeping? Deinerseits?
Nein.
Okay, das lösen wir im Schnitt. Ach so, ja, weil ich muss ein bisschen warten. Der Hinweis kam schon vor einigen Wochen, aber danke an Dia Westerteicher, unseren lieben Hörer. Richard Hatch ist tot und anscheinend, als wir das letzte Mal über Richard Hatch sprachen, als wir Tom Zarek, also seine Figur, zum ersten Mal treffen, habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt oder falsch ausgedrückt und irgendwie suggeriert durch meine Wortwahl, der gute Mann würde noch leben und könne sich vielleicht mokieren über das, was wir über ihn sagen und über seine Figur und über die neue Battlestar-Serie, wie auch immer. Nein, der Herr ist zwar 2017 verstorben. Also falls ich Unsinn damals sprach vor plus minus 8 Wochen, sorry dafür, ich erinnere mich nicht. Ja, und zu Michael Hogan, der Colonel Ty spielt, sei noch zusätzlich gesagt, der ist auch noch auf ein, zwei Cons aufgetreten seit seinem schweren Unfall. Da sagte ich ja auch, der sei mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Ich habe YouTube-Videos, Aufzeichnungen, Clips aufgetan, in denen er spricht, aber ja, er ist ihm geht's nicht gut. Das ist offensichtlich und ich glaube, das muss man auch nicht gucken. Deswegen werden die auch explizit, sage ich hier, nicht verlinkt. So, diese Videos. So, boah, was für ein Bummer hier gleich zu Beginn. So ein Downer. Deswegen lass es gleich da starten. Wie hat's dir gefallen, die heutige Folge?
Gut.
Ja.
Überrascht, ob des Inhalts. Es war ein Inhalt, den ich nicht erwartet hatte. Auch nicht mit diesem Titel, ehrlich gesagt. Da passt der deutsche Titel schon eher zu dem Inhalt als der Originaltitel mit Colonial Day. Aber gut.
Okay. Colonial Day ist der in der Serienmythologie 52. Jahrestag. Das habe jetzt nicht ich mir hier irgendwie brav angelesen, sondern wird, glaube ich, auch in Form eines Voice-Over-Dialogs, also von Seite eines Reporters erwähnt. Der 52. Jahrestag der Unterzeichnung der Statuten der 12 Kolonien. Also sowas wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Im
genau, ich hatte das jetzt auch so Independence Day-mäßig, genau, ja. Und ich meine, es wird am Ende ja auch noch dann gesagt, ganz am Ende im Gespräch zwischen Präsident und Adama, ich bin ein Patriot und ich so, ja gut, es geht halt darum, Patriotismus zu zeigen und
wir haben auf jeden Fall wieder drei Handlungsstränge, mehr oder weniger, in die wir unsere Zähne reinschlagen können, wobei zwei davon stark verknüpft sind. Mal gucken, ob wir die so stark separiert voneinander besprechen können. Ich bezweifle das, aber wir geben unser Bestes. Wollen wir anfangen auf dem von Cylon besetzten Caprica, Britt-Marie?
Ja, machen wir.
Und zwar zieht dort Hilo die richtigen Schlüsse aus seiner Sichtung der zweiten Six, wäre dann uns das letzte Folge. Ja, und Caprica Boomer haben endlich die Cylon-Basis in Delphi erreicht. Ich glaube, es ist Tag 38 oder 39?
47.
Das war das letzte Mal, genau. Wir haben nochmal 8 Tage draufgepackt. Also sie waren wirklich lang unterwegs, knapp 3 Wochen.
Genau, ich dachte nämlich auch noch, extra angehalten und weil es so schnell ging mit der Einblendung. Und habe gedacht, wie viele Tage sind die jetzt da? Moment mal. Deswegen 47.
Die haben sich auch nicht verschätzt, weil in der letzten Folge waren wir, glaube ich, bei Tag 39 und da meinte Hilo, es seien noch 2-3 Tage.
Genau, ja, ich glaube 3 oder sowas hat er gesagt, ja.
Ja. Das ist, ich kenne das von Wanderungen in die Kindheitstagen okay. Mit meinen Eltern, wo die dann sagten, ja, die Waldhütte ist nur noch 1 Kilometer entfernt, in einer Viertelstunde sind wir da, 3 Stunden später.
Die haben sich natürlich nur verschätzt, ja. Du hörst die Anführungszeichen, wann sind wir denn da, dauert nicht mal lange, wann sind wir denn da, gleich. Ja, aber vielleicht mussten die natürlich auch um die Zylonen herum navigieren, wer weiß, was da noch alles an Obstakeln irgendwie auf dem Weg aufgetaucht ist. Natürlich haben sie auch gleich in dieser ersten Szene, in der haben sie auch gleich von den Toastern gesprochen, wo ich lachen musste, weil wir just darüber gesprochen haben, dass du gesagt hattest, dass sie eben, wie sagt man, als Schimpfwort halt, als Toaster bezeichnet werden. Ja. Und in dieser Folge gleich zweimal, also hier in der ersten Szene und übrigens auch in der ersten Szene dann zwischen Lee Adama und Starbuck, als die da über ihre Sicherheitsvorrichtungen und so weiter sprechen. Und da dachte ich, ach guck.
Auf jeden Fall haben sie, also Hilo und Caprica Booba 2, die falsche Sharon, wie auch immer, die Zylonenbasis in Delphi erreicht und sind drauf und dran, ein Schiff zur Flucht vom Planeten zu stehlen. Dabei erblickt Hilo eine weitere Nummer 8, die eben wie Boomer aussieht. Panisch rennt er davon. Ich wusste nicht, wie ich das beschreiben sollte.
Nachdem ja die falsche Boomer noch eine andere Boomer, die dann aufgetaucht ist, erschossen hat.
Ja.
Ja, das ist ja.
Stimmt, das sollte man dazu erwähnen. Ich habe mich auch mit dem Wording so ein bisschen schwer getan, weil ich glaube, in der englischsprachigen Wikipedia steht zum Beispiel, er ergreift die Flucht. Und ich finde das wieder schon viel zu sehr deutend. Ich glaube, wir sehen tatsächlich nur, dass er davon rennt. Also und da steht
aber
dann
wie hast du denn das interpretiert?
Nee, er rennt davon, aber ich weiß eben nicht aus welchen Beweggründen genau. Ich glaube, mehr gibt uns die Episode nicht. Nicht so im Sinne von, oh, ich habe alles durchschaut. Auch meine Boomer ist eine falsche Boomer. Es könnte für mich, so wie sie es anguckt, eben auch einfach sein, dass er komplett überfordert ist mit der Situation erst einmal und einfach nur panisch die Flucht ergreift und ehrlich gesagt gar nicht weiß, wohin, mit sich selbst, körperlich, wie auch mit seinen Gedanken. Aber dass er sofort den Schluss zieht, so, shit, ich hing die ganze Zeit mit der Zylonin rum, ich bin mir nicht so sicher, aber klar.
Also ich glaube, dass beides wahr ist, aber tatsächlich hatte ich es auch so interpretiert, weil er ja aufgrund der Tatsache, dass dann da 2 Six aufgetaucht sind, war mir plötzlich klar, Entschuldigung,
ja.
diese, wir sind ja nicht in den USA, wir müssen ja nichts rauspiepen, aber diese Theorie, die er hatte von geklonten Zylonen, beziehungsweise dass Zylonen jetzt aussehen wie Menschen, die hat sich ja in dem Moment bestätigt, in dem die zweite Six aufgetaucht ist. Und als dann noch eine zweite Boomer aufgetaucht ist, da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich glaube schon, dass ja. er das wusste und dass er deswegen weggerannt ist.
Ja.
Weil, ja,
Ich schreibe Hilo zu wenig Intelligenz zu, ganz offensichtlich. Du hast natürlich vollkommen
ja,
recht.
Ja. ja, ich fand ja auch ganz cool, dass er selber quasi auf diese Theorie gekommen ist. Nicht nur, also gut, das Klonen war es nicht. Also geklont sind die nicht, aber soweit wir wissen bisher, aber das Ergebnis ist das gleiche. Also dass es einfach mehrere Zylonen gibt, die jetzt aussehen wie Menschen. Das ist ja der entscheidende Hinweis, auf den er selber gekommen ist. Da dachte ich auch so, okay, wow. Also ich wäre da nicht gleich drauf gekommen.
Ich wollte auch gerade sagen, also ja. die Szene, mit der Szene hadere ich mehr, als jetzt mit seiner schlussendlichen Entscheidung, einfach panikartig die Flucht zu ergreifen, aus welchen Beweggründen auch immer. Aber ich finde, er kommt sehr, sehr schnell drauf. Das ist auch wiederum wahrscheinlich einfach der kurzen Spielzeit der Folge geschuldet. Aber er fängt ja eben an mit, woran könnte das liegen? Du hast sie doch erschossen und die war doch, glaube ich, tot. Aber statt dann eben so zur nächstmöglichen Option zu kommen, nämlich, vielleicht hat sie überlebt und läuft jetzt irgendwie weiterhin hier rum, ist er sofort dabei, nee, die muss tot sein, das muss auch eine humanoid aussehende Zylonin sein. Und dachte, ja das ging sehr, sehr
also,
schnell.
So wie die gestorben ist, denke ich, kann der sich relativ sicher sein, dass die tot ist.
Ja.
Weil sowas überlebt man dann, glaube ich, nicht so, diesen Rückenschuss und dass sie auch in seinen Armen gestorben ist. Aber tatsächlich, also du hast schon recht, es ging recht zügig, aber ich hatte da zwei Gedanken zu. Der erste Gedanke war, wir vergessen immer, dass Hilo ja, dass er Soldat ist. Also der ist ja nicht dumm. Der ist ja jetzt nicht einer von diesen Fußvolk, ich sage mal ganz, ganz böse jetzt, bitte alle Soldaten, es tut mir leid, so meine ich das nicht, aber der ist keiner von diesen dummen Fußvolksoldaten, weißt du, sondern der hat ja auch eine Ausbildung hinter sich, der hat Erfahrung auch in dem Job schon und die sind ja auch trainiert, taktisch trainiert auch, Zusammenhänge zu suchen, Dinge zu sehen und deswegen dachte ich mir, das passt für mich ganz gut in dieses Bild rein, dass er halt einfach auch nicht in Anführungszeichen doof ist. Und apropos doof, das war nämlich mein zweiter Gedanke, ich bin immer froh, wenn ich als Zuschauer ernst genommen werde. Also wenn die mir als Zuschauer zutrauen, dass ich Dinge verstehe, die vielleicht auch nicht immer hundertprozentig gesagt werden müssen, beziehungsweise in dem Fall hatte ich das Gefühl, ja super, ich werde hier als Zuschauer ernst genommen, weil mir hier also ein intelligenter Soldat präsentiert wird, weißt du, also das macht mir Spaß, wenn ich das Gefühl habe, die sind alle klug, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man was guckt und sich dann denkt, oh mein Gott, also Klassiker natürlich, es kommt auf das Genre an, aber der Klassiker ist natürlich auch okay, ein, was weiß ich, dunkles Haus und du vermutest irgendwie einen Verbrecher im Haus und dann gehst du natürlich im Dunkeln alleine in dieses Haus. What the fuck, wer macht das, weißt du? Also so der Klassiker. Und
ja, bitte mal im Keller nachgucken, ja.
Genau, genau. Und ich meine, natürlich gehört das, es ist ein Trope, der zu manchen Filmen wie Horrorfilmen dazugehört, aber bei anderen Filmen, gerade bei Krimiserien, denke ich mir immer so, Leute, das Erste, was ich machen würde, ist raus und die Polizei angerufen und also, dass da die Figuren sich intelligent anstellen. Und da war ich ganz glücklich, dass ich hier da Hilo ein bisschen intelligent angestellt hat. Auch wenn er natürlich die Schwäche hat, auf der Gefühlsebene eben an Boomer zu hängen und ja.
Ja. Ich bin froh, dass es vorangeht, nachdem wir viel, viel hier Wassertreten gehabt haben in der ersten Hälfte der Staffel, so von wegen, wo du auch vollkommen zu Recht dann irgendwann sagtest, du, ist das jetzt, sehen wir die jetzt einfach jede Woche, wie die da abhängen in regennassen Wäldern? Apropos Regen, also ich fand die Inszenierung dieser Epiphanie, die Hilo da hatte, als sie pausieren und ich glaube, Boomer, die Caprica Boomer ihr Chili da ist und er denkt, was könnte das mit der Six bedeuten? Die stehen ja die ganze Zeit im Regen rum und geben sich überhaupt keine Mühe, sich vor dem Regen zu schützen. Also entweder sagen die, wir sind komplett durchnässt bis auf die Knochen und es kommt eigentlich eh nicht mehr drauf an. Aber ich fand die Art der Inszenierung da schon ein bisschen merkwürdig, sich da überhaupt nicht vorm Regen zu schützen. Weil
aber, also weißt du warum?
Ja.
Ich fand das Erste, was mir aufgefallen ist in der Szene ist, oh mein Gott, scheint die Sonne.
Ja.
War so, oh mein Gott, wir haben Tageslicht und oh mein Gott, es scheint die Sonne. Weil wir sind ja sonst fast immer im Morgengrauen, Abendgrauen oder Dunkeln unterwegs gewesen, verständlicherweise. Und hier hatten wir nicht nur Tageslicht, wir hatten vor allen Dingen aber auch Sonnenschein. Und ich dachte so, Moment, das kann nicht Caprica sein, weil es regnete und meine erste Assoziation jetzt jedes Mal, wenn ich Regen irgendwie sehe, ist, wir müssen auf Caprica sein, weil offensichtlich regnet es da dauernd. Und dann schien aber die Sonne und Sonnenschein und Regen in einem. Da dachte ich so, okay, wow. Ich glaube einfach, dass die so gewohnt sind, dass es da immer regnet. Die sind quasi jetzt schon seit 47 Tagen Dauer durchnässt. dass das denen dann jetzt auch egal ist. Und vor allen Dingen ist es ja die letzten paar Meter bis zum Ziel. Also vielleicht.
Ich war auf jeden Fall beeindruckt, dass sie für die Szenen, über die wir gleich sprechen, die auf Cloud 9, diesem Luxusdampfer quasi spielen, so viel Sonnenschein hinbekommen haben, weil die drehen ja in Kanada, in Vancouver, und diese ganzen Regenszenen stelle ich mir immer vor, oder Szenen, wo einfach der Himmel wolkenbehangen ist, sind wahrscheinlich einfacher zu realisieren, als in Kanada so einen schönen Sommertag zu finden, wo von früh bis spät die Sonne scheint. Aber das ist natürlich nur mein ignoranter mitteleuropäischer Blick auf das kanadische Wetter. Vielleicht scheint da auch ständig die Sonne und ich vertue mich total.
Aber meinst du, das war echt? Echter Sonnenschein?
Ja, tatsächlich. Die Außenaufnahmen da in diesem Park, wo dieses Kongresszentrum ist, das sah mir schon sehr authentisch aus, ja. Ach so, du meinst, das kann man faken. Ich kenne diese verspiegelten Dinger, also diese Sonnenimitationsspiegelhaften, keine Ahnung. Menschen, die beim Film arbeiten, in der Requisite und in der Ausstattung, bitte schreibt uns galaktikapodcast@gmail.com.
Ja. Genau, es wäre nicht der erste Film, der dann spontan gedreht hat, wenn. Ich erinnere mich nur an einer meiner absoluten Lieblingsmärchenfilme, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der ja so bekannt dafür ist, dass er im Schnee spielt. Ja. Spielt nur im Schnee, weil es geschneit hat. Also das war nicht ein Drehbuch. Sondern die haben einfach, als die gefilmt haben, von einem Tag auf dem anderen, ist jetzt irgendwie ein halber Meter Schnee gefallen oder ein Meter und dann, ja, was machen wir jetzt? Und dann drehen wir halt im Schnee. Oh. Und und das ist ja jetzt so ein markantes Zeichen von diesem Film.
Ja.
Und vielleicht war es hier so ähnlich, dass dann plötzlich die Sonne rausbrach und man sich dachte, komm, das müssen wir jetzt filmen, das passt auch sehr gut. Natürlich so Sonne und also Erkenntnis und so, weißt du?
Ja.
Finale.
Es ist eben ein Commitment, wenn du sagst hier, es gibt diesen Luxusdampfer, Cloud 9, und da, das ist quasi, ich hab so der simuliert eine parkähnliche Umgebung und wir haben halt diese Totale, wo wir wirklich auch viel von diesem Park sehen und überall scheint die Sonne, deswegen gehe ich schon davon aus, es war einfach ein schöner Wettertag, aber egal. Und zu sagen, da ist eben auch immer schönes Wetter, weil das heißt jedes Mal, wenn, ich will jetzt nichts verraten, aber wenn die tatsächlich an dieses Schiff, auf dieses Schiff zurückkehren, müssen die dann ja auch irgendwie immer schön Wettertage haben. Die können ja nicht sagen, ja, das ist so ein Luxusdampfer, aber da regnet es eben auch mal unter der Kuppel, weil in Vancouver gerade schlechtes Wetter ist und wir nicht anders drehen konnten, aber okay, ich denke schon wieder viel zu weit, okay, aber dafür sind wir hier. Haben wir noch weitere Gedanken? Wie geht's weiter? Also Boomer rennt davon, Hilo rennt davon. Du darfst doch mal spekulieren hier.
Und sie hat ja vorher schon versucht, ihm quasi durch die Blume zu sagen, dass sie ihre Meinung quasi geändert hat, beziehungsweise, dass es sein könnte, dass die Zylonen vielleicht auch Gefühle an den Tag legen und den Menschen viel ähnlicher sind, als man meint. Und sie spricht ja explizit von Liebe. Also sie sagt ja, kann es denn nicht sein, dass vielleicht, selbst wenn es geklonte Zylonen sind, aber wenn sie Klone von Menschen sind, dass sie dann quasi auch wie Menschen sind und wie Menschen empfinden, zum Beispiel auch Liebe empfinden können. Und ich fand, wir als Außenstehende, weil wir ja den Zusammenhang kennen, verstehen, warum sie in diese Richtung geht, gedanklich.
Ja.
Aber wenn ich jetzt Hilo wäre, also fände ich diesen Gedankengang schon ein bisschen komisch gefunden. Er reagiert da gar nicht drauf und meinte nur so, ja vielleicht, aber sie sind trotzdem Maschinen. Weißt du, so, Aber wie kommt man auf Liebe? Weißt du, also das wäre nicht mein erster Gedanke, wenn ich über Klone rede. Und aber das hat für uns bestätigt, weil wir ja immer noch nicht so 100%, also ich immer noch, wir ist gut, ich war nicht so sicher über die Motive von über die Motive von Boomer, weil mir war schon klar, das hatten wir ja besprochen, dass sie gefühlstechnisch kompromittiert ist.
Ja.
Ich habe aber trotzdem gedacht, dass sie immer noch die Pläne von ihrer Sixter ausführt oder von ihrer Truppe, von den Zylonen. Und jetzt hat sie sich ja aber aktiv gegen ihre eigenen Leute gestellt, indem sie quasi sich selber oder eine weitere Boomer, die da aufgetaucht ist, ja erschossen hat. Und die hat jetzt also komplett mit ihrer Gruppe gebrochen. Ich glaube nicht, dass das ein Teil des Plans war.
Ja.
Deswegen, ja, wow. Also das ist die erste Zylonin oder die wir sehen bisher, die rübergewandert ist auf die andere Seite. Also die quasi ihr eigenes Volk verrät.
Ja, wenn du es so sagst, klar. Also schon ein erschütternder Wandel in der Figurenzeichnung der Zylonen. Also dieses ganze Gerede über Liebe erinnert mich ehrlich gesagt immer an die O-Töne meines Sohnes so in der ersten, zweiten Grundschulklasse, als er eben nach Hause kam und seine ganzen neuen Mitschülerinnen und Mitschüler kennenlernte. Und er redete dann eben darüber, welche Mädchen ihn auch mögen und sagte, vier Mädchen in meiner Klasse, sagte er einmal, sind schon verliebt in mich, aber ich liebe nur zwei von ihnen. Und ich dachte, oh, wow, das ist ein auch auch ein schönes Konzept von Liebe, ganz, ganz süß. Ich sagte auch Vorsicht mit zu großen Wörtern, aber er verstand mich nicht. Und ich glaube, heute würde er mich verstehen, ein paar Jahre später. Aber ich fand, das erinnert mich immer sehr, sehr daran, wenn die Zulonen über Liebe reden, weil das hat schon was, einerseits natürlich Bedrohliches, weil das macht sie auch unberechenbar, diese nicht gekannten Gefühlswallungen. Andererseits verniedlicht das sie auch so ein bisschen oder macht sie ein bisschen harmloser, als sie wahrscheinlich sind, wenn sie dann immer merkt, die hadern gerade mit Dingen, also mit Gefühlen, die sie so nicht kennen. Und ich finde das auch ganz cool, ehrlich gesagt.
Glaubst du denn, weil du jetzt auch gerade, also das war ein schönes Beispiel mit deinem Sohn, glaubst du, dass das, was Boomer als Liebe empfindet, überhaupt Liebe ist?
Ich kann da nichts glauben, weil ich es weiß. Weil ich weiß, dass er
noch kommt. Stimmt, okay. Das ist also gut. Ich sage, also ich würde sagen, ja, es ist Liebe. Aber das Problem ist natürlich, die sind so ein bisschen wie Neugeborene, sage ich jetzt mal, die das erste Mal in ihrem Leben so richtig diese Art von Gefühle empfinden. So, also, oder wie Teenager, nicht wie Teenager natürlich, klar, logisch. Als sie Neugeborene ist, ein bisschen zu früh. Aber weil man ja dann plötzlich mit allen seinen Gefühlen konfrontiert ist und allen Hormonen und was alles so da dran steckt. Und ich meine, Teenager sind grundsätzlich ein bisschen dumm, sorry, aber es ist so. Und vielleicht ist dann hier Boomer auch ein bisschen dumm, ich weiß es nicht. Ja. ich glaube, du hast dann beides. Du hast eben das Gefühl von Liebe, oder sie meint zumindest, dass es Liebe ist, und aber auch dieses Überwältigtsein von den Gefühlen. Aber sie hat sich ja deutlich entschieden, deswegen ja. Also ich hoffe, dass Hilo, wenn er sich dann ein bisschen so zurückgezogen hat und über alles nachdenkt und vielleicht alles erstmal sacken lässt für eine Minute, dass er daran denkt, dass sie sich aktiv gegen ihre Leute gestellt hat. Ich meine, er kann es nicht wissen, was es bedeutet. Wenn ich er wäre, würde ich vermuten, dass es ein großer taktischer Plan ist. Und deswegen würde ich ihr nicht trauen. Aber eigentlich hat sie ja damit bewiesen, dass sie theoretisch auf seiner Seite ist.
Ja, ich glaube im Moment für ihn noch nicht, aber klar, wenn er sich diese Fragen stellt, dann kommt er vielleicht an den Punkt, da möchte ich auch nicht viel irgendwas vorwegnehmen. Aber,
also auf jeden Fall dachte ich nämlich, wow, endlich passiert mal was. Ich meine, nur in den letzten 2 Minuten. Aber es passiert was. Ja, und ich so, ja.
Vollkommen mal ins Blaue hineinspekuliert, entkommt er hier im großen Serienfinale, was jetzt unmittelbar bevorsteht, Staffelfinale, Entschuldigung, von Caprica oder nicht? Oh, und entkommt er alleine oder mit Boomer 2?
Also ich meine, für die Dramatik der Handlung wäre es gut, wenn er stirbt.
Okay, wow.
Aber, na, ich meine, weil vielleicht wäre das so das einschneidende Erlebnis auch für Boomer, die dann vielleicht auch irgendwie die Fraktion gegen die Zulonen, keine Ahnung, aufbaut, whatever. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn über die Klinge springen lassen. Dafür haben sie viel zu viel jetzt schon investiert in die Figur. Wobei, man will ja immer die Fallhöhe hochmachen. Also dann muss man ja auch erstmal emotional in eine Figur investiert sein. Ich glaube, dass er, ob er es schafft zu fliehen. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass sie das schaffen zu fliehen. Also dafür sieht mir das alles zu gut bewacht aus. Auf der anderen Seite, und ich glaube, Six ist einfach da auch cleverer als die beiden. Ich finde es schwierig. Also, aber und vor allen Dingen, naja, aber wenn er dann flieht, dann würde ja Boomer auf dem Schiff, würde dann ja verraten werden. Also dann wäre das ja sozusagen der große Reveal, der wäre ja dann schon mitten in der Season. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Deswegen frage ich mich eben gerade, was wirklich der größere Schocker wäre. Also ich versuche jetzt das ganz nüchtern zu formulieren, damit du nicht raushören kannst, was passieren wird.
Ich meine,
wäre der größere Schocker, er kommt ums Leben und am Ende vielleicht sogar noch durch die Hand von Caprica Boomer, also dass sie ihn tötet. Oder wäre nicht vielmehr der größere Schocker, er schafft die Flucht und kommt eben wieder an Bord der Galactica und sagt dann, hey, dich kenne ich doch.
Ich habe dich schon 2-mal gesehen. Du bist definitiv nicht menschlich. Ich glaube nicht, dass er es schafft, zurückzukommen. Und ich war aber, wie er stirbt und ob er stirbt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Six ihn vielleicht umbringt und Boomer dann völlig herzgebrochen irgendwie ausrastet oder so. Ja, so. Das wäre meine Vermutung.
Wir reisen jetzt mal gedanklich und akustisch zurück in die Flotte. Und ich wollte mal vorweg fragen, wollen wir das Attentat und die Geschichte, das politische Geschacher auf dem Luxusschiff separat behandeln, sowas versuchen, oder?
Nein, wir können das schon zusammennehmen, du hast schon recht, das hängt ja zusammen, also das ist ja teilweise auch Auslöser für bestimmte Dinge.
Richtig. Wobei ich mich eben auch gefragt habe, als ich es so niedergeschrieben habe und ich habe es eben gesplittet, ob man nicht in einer alternativen Welt, in der es dieses Drehbuch so nicht gegeben hätte, nicht auch das Attentat komplett raus hätte schneiden können und einfach das Ding, die ganze Folge nur zu so einem, wir sitzen in geschlossenen Räumen und debattieren über politische Dinge.
Ja, Feature hätte also ich hätte können, das Attentat nicht gebraucht, sag ich dir ganz ehrlich. Ja,
dazu habe ich glaube,
achso, sorry. Ich wollte nur sagen, dass es für uns vielleicht, also wir haben ja alle vermutet, dass Sarek derjenige ist, der hinter diesem Attentat steht. Mhm. Und ich glaube, uns sollte einfach damit nochmal suggeriert werden, oh mein Gott, der ist böse. Und am Ende stellt sich ja heraus, also zumindest behauptet er das, er sei es nicht gewesen. Und tatsächlich glaube ich ihm das.
Ja, ja, naheliegend. Also Richard Hatch als Tom Sarek macht ja hier nichts, was irgendwie negativ zu deuten wäre. Also klar kann man immer, wenn man davon ausgeht, er lügt einfach, dann ist natürlich all das hoch bösartig, was er hier tut. Andererseits, wenn man davon ausgeht, dass er es wirklich ernst meint, dann sagt er hier kein einziges Wort, von dem ich sagen würde, ja, dagegen gibt es irgendwas einzuwenden. Und deswegen ist eben umso irritierender, dass wir jetzt wiederholt da Laura Roslin und Lee Adama sehen, die das Ganze so kommentieren mit, ah, dieses son of a bitch. Und ich denke mir, ja, aber eigentlich ist er doch ziemlich cool. Also
das Problem ist natürlich, deswegen finde ich auch schön, dass wir hier Colonial Day als Überschrift haben. Sarek ist eine Figur, mit der ich mich sehr schwer tue, weil ich genau dieses Zerrissensein, was seine Vita angeht, habe, wie die Figuren, die hier gezeigt werden. Jetzt sind Roslin und Adama natürlich ganz klar auf einer Seite, aber wir haben gesehen, es gibt ja auch Figuren, die stehen auf der anderen Seite. Das Ding ist, er hat eben aus politisch motivierten Gründen ein komplettes Gebäude quasi in die Luft gesprengt.
Es war ein Gebäude, ja, ja. Es
ja, genau, ein komplettes Gebäude in die Luft gesprengt und da sind mehrere Menschen halt beigestorben. Das hat er also in Kauf genommen, war auch Absicht des Ganzen und er sieht das halt als große moralische Geschichte so. Und jetzt wurde er dafür bestraft und er hat seine Strafe abgesessen. Das heißt, eigentlich ist er im System rehabilitiert worden und hat jetzt das Recht eben als normaler Bürger wieder in die normale Gesellschaft eingefügt zu werden. Jetzt hat er natürlich den Nachteil hier, dass die Gesellschaft so klein ist, dass man natürlich dann weiß, also er kann nicht in der Gesellschaft verschwinden, wie das ja manchmal dann auch ist, wenn du eben aus dem Gefängnis kommst oder so, dann fängst du neu woanders an. Und in diesem Fall weiß es halt aber auch jeder, gerade auch, weil es so ein prominentes Verbrechen ist. Aber grundsätzlich, also wenn man sich wirklich an die Gesetze hält, die sie haben, und das tun sie ja, dann muss man ihm, und das macht ja auch Roslin, sagt sie ja übrigens auch, muss man ihm die Chance geben, quasi sein Leben jetzt zu leben und neu zu beginnen, weil er seine Strafe abgesessen hat.
Ja.
Aber ich verstehe natürlich trotzdem, und das ist das Dilemma, in dem ich stecke und in dem die anderen hier auch stecken, ich verstehe natürlich, dass diejenigen, die Familie verloren haben oder von dem Attentat auch betroffen waren oder grundsätzlich eben von dieser Art Vorgehen nichts halten, dass die halt absolut gegen ihn sind und ihn nur als Mörder sehen.
Ja, ja.
Und er hat ja tatsächlich auch gegen die aktuelle Regierung oder politische Lage, politische Übermacht, wie auch immer man das formulieren möchte, ja agiert mit diesem Attentat. Also er hat ja gegen die Regierung das als Waffe nutzen wollen. Deswegen verstehe ich auch, dass zum Beispiel Roslin und Adama, also Senior, ihn so hassen, weil das ist ja quasi genau all das, wofür sie stehen. Also sie stehen ja jetzt, sage ich mal, doch eher für die konservative, patriotische Seite. Und das ist ja genau das, was Sarek in Frage stellt. Wobei er sich natürlich als Patriot sieht, weil er der Meinung ist, dass das System korrupt ist und er kann es besser machen. Und deswegen finde ich so schön, ich weiß, tut mir leid, ich habe ja schon zweimal, du hast immer Luft. Ich will nur sagen, deswegen finde ich den Titel so schön, weil was ist Patriotismus, wer ist patriotisch, weißt du, so.
Das sind alles sehr richtige Gedanken. Einige davon hatte ich auch, aber ein Großteil davon möchte ich auch komplett dir zuschreiben, weil daran habe ich gar nicht gedacht, eben weil ich auch mit einem anderen Vorwissen hier an die Serie rangehe und weiß eben, wohin sich die Figuren alle noch so entwickeln, auch Tom Sarek. Aber überhaupt, dass du so auf die Psychologie und die Haltung und die Agenda der Figuren, insbesondere Sarek, eingehst, ist spannend, weil ich finde auch die Episode auf dieser Ebene sehr, sehr gelungen. Auch mit Blick auf gerade Dama Junior und Roslin. Wir hatten schon frühere Folgen, wo ich dachte, ja, ich stimme nicht so ganz mit euch überein. Im Grunde, ja, ich glaube, ihr habt das Herz am rechten Fleck und meint schon ernst und wollt Gutes tun, aber So ganz cool ist das, was ihr äußert, nicht, aber nie so sehr wie bisher in dieser Folge. Ich finde tatsächlich so auf einer psychologischen Ebene, auf einer Figurenzeichnungsebene, das hier alles rundum gelungen. Ich habe storyseitig tatsächlich hier so ein paar Nüsse zu picken.
Ja.
Einiges läuft nirgendwo hin. Ich lese gleich den Handlungsstrang.
Entschuldigung bitte, ich musste nur gerade lachen. Nüsse zu picken, Äpfel zu pflücken und Nüsse zu knacken. Das ist, ich liebe das, wenn zwei Sprichwörter einfach in einem, aber ja. Entschuldige.
Nee, es gibt tatsächlich eine deutsche Entsprechung. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab früher von, ich kenne den Autor nicht, ich glaube Ferrand oder so hieß der, es gab da The Nitpicker's Guide to Star Trek, The
Original Series,
Next Generation. Und die hießen zu Deutsch Captain Backmessers.
Hatte ich sogar.
Ich hatte die auch im Regal. Und der erklärt auch der Übersetzer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall im Vorwort, warum er sich für Captain Backmesser als Entsprechung von Nitpicker entschieden habe. Und daran musste ich gerade denken. Aber ehrlich gesagt, also Backmesser ist etwas so antiquiertes, ich möchte den eigentlich jetzt nicht mehr hier raus.
Ich habe das auch nie verstanden. Ich erinnere mich vage, dass es erklärt wurde, aber es war auch beim ersten Mal Kauf nicht so.
Ja, das ist jemand, der sehr, sehr genau nimmt. So ein spitzfindiger, akribischer, kleinkarierter Korinthenkacker. Also ich glaube, so lässt sich es verkürzt sagen, aber nichts davon möchte ich hier sagen.
Entschuldige, ich habe dich jetzt aber unterbrochen. Entschuldige, nee. Ich musste nur gerade schmunzeln, weil genau, das ist immer so, dass Leute immer sagen, Leute, es heißt entweder so oder so, ich krieg die Krise, wenn die... Und ich so, nein, ich musste sehr lachen. Also,
Ich wollte nur gerade sagen, also ich habe habe ich hier noch so ein paar Nits zu picken später, aber auf so Figurenzeichnungsebene sehr, sehr interessant, weil ich gerade in den Szenen mit Rosalind und Adama Junior und eben auch Kara Thrace, Starbuck, mir des Öfteren dachte so, ihr seid aber auch ganz schöne Arschlöcher, ehrlich gesagt. Also so wie ihr euch äußert, weil vielleicht
die
meint
sind ja... sehr hasserfüllt. Sehr schwarz-weiß alles, ja.
Und ich verstehe das auch. Ich möchte auch Adama Junior wie Senior und Rosalind einiges auch zuschreiben, erlauben, gestatten, also an Hass und Wut, aber tatsächlich, ich glaube, die größere Bedrohung ist tatsächlich gerade so der zylonische Feind und nicht die Tatsache, dass es da mal jemanden gibt an Bord eines anderen Schiffes, der jetzt politische Ambitionen hat, der eben vor 10, 15, 20 Jahren Kapitalverbrechen begangen hat. Aber gut. Ich lese mal kurz vor, worum es geht und dann ab ins Eingemachte. Und zwar auf dem Luxusschiff Cloud 9. Rosalyn reinstalliert das Quorum der Zwölf. Also das Quorum der Zwölf gab es immer schon. Der titelgebende Zwölferrat der deutschen Version, in der deutschen Variante. Aber wohl jetzt hier einfach neu besetzt mit neuen Figuren, weil man davon ausgehen kann, dass eben die Alten im Quorum der Zwölf, im Zwölferrat alle tot sind. So. Eine Art Repräsentantenhaus für die 12 von Menschen besiedelten Kolonien. Der verurteilte Verbrecher Tom Zarek, der für Sagittarion im Rat sitzt, fordert die sofortige Wahl eines Vizepräsidenten und bietet sich selbst als Kandidat an. Der als Mann des Volkes bei Bevölkerung wie den Ratsmitgliedern zunehmend populäre Zarek tritt gegen den von Roslyn eingesetzten Kandidaten Dr. Caius Bolter an, der in einer Stichwahl zum neuen Vizepräsidenten der 12 Kolonien gekürt wird. Parallel dazu gibt es noch einen damit verwobenen Attentatshandlungsstrang, und in dem verhaften Starbuck und Apollo einen mutmaßlich auf Geheiß von Zarek handelnden Attentäter, der eine Schusswaffe an Bord dieses Luxusdampfers der Cloud 9 geschmuggelt hat. Später finden sie ihn mit aufgeschnittenen Pulsadern in seiner Zelle auf. Soweit. Ja. Das ist eine ganze Menge und ich möchte gleich vielleicht an späterer Stelle noch argumentieren, zu viel.
Okay.
Aber vieles davon ist gut. Wo fangen wir an? Vielleicht auf dem Luxusdampfer. Und wie gefiel dir da die Repräsentation der Medienwelt? War die dir so adäquat für die Größe der überlebenden Menschheit? Oder dachtest du, naja, irgendwie drei Mannequins, die da auf einer Bank sitzen, ist ein bisschen hemdsärmelig?
Naja, es waren ja schon noch ein bisschen mehr. Ja. Na, mir ist es nicht negativ aufgefallen. Also ich glaube, du hast recht, dass es vielleicht ein bisschen wenig ist dafür das. Auf der anderen Seite, wie viel Medium ist denn noch übrig? Also wir haben ja gesehen, dass wir die Talkshow haben. Also es scheint ja sowas zu geben wie rudimentäre Radio- und Fernsehwelt, weiß ich nicht, aber Radiowelt zumindest. Mm. Fernseher hat wohl nicht jeder. Das ist ja dann auch die Frage, wie technisch ausgerüstet sind die Leute. Aber Radio gibt es wohl überall. Und ich glaube, dann hast du nur einen etablierten Sender, oder? Also
es gibt wohl mindestens zwei. Okay. Außer die senden beide ihre super, also politisch super konträren Meinungen auf demselben Kanal.
Ja,
okay. Das wäre natürlich spannend, aber ich weiß
es
nicht.
Ja, naja, du hast wahrscheinlich eher recht, dass es zwei unterschiedliche Parteirichtungen, sag ich mal, jetzt sind. Also dafür fand ich es okay. Also mir ist es nicht negativ aufgefallen. Und ich habe halt auch gedacht, es ist so ein bisschen so, dass auch nur eine bestimmte Menge an Journalisten zugelassen sind. So ein bisschen wie im Weißen Haus oder so, weißt du, wo da gibt es irgendwie, weiß ich, 20 Plätze und mehr kommen halt nicht rein, so nach dem Motto.
Ja, stimmt, ja. Die, Ja, gut. Mit Blick auf den Status quo jetzt, die Ende 2025 in den USA, ist es natürlich immer schwer zu beurteilen, weil wir reden jetzt darüber und nächste Woche, wenn das hier in den Äther geht, in den Feed, da könnte schon wieder alles ganz anders sein. Und ich glaube, erst hier in unserer Jetztzeit hat vor wenigen Wochen, glaube ich, Donald Trump oder J.D. Vance alle Pressevertreter bis auf irgendein rechtsgesinntes Online-Medium alle aus dem Pentagon schmeißen lassen. Und ihr müsst das unterschreiben, ihr dürft nicht mehr ohne unsere Zustimmung berichten, ansonsten haut ab. Und die sind tatsächlich alle abgehauen. Von daher, ich möchte jetzt hier gar nichts mehr sagen, was gerade so in der Welt passiert.
Wir leben ja auch in der Timeline, in der der offizielle Weiße Haus-Pressevertreter oder in dem Fall die Pressevertreterin zu dem Journalisten, dessen Frage sie nicht beantworten möchte und unverschämt findet, sagt: Das war deine Mutter. Also, what the fuck? Ist das wirklich? Also, ich habe manchmal auch das Gefühl, wir leben in so einer Satire. Aber in einer bösen Satire natürlich. Aber ja, das ist schon.
So schlimm ist es hier noch nicht, ja.
Genau, dann lieber so, wie es hier jetzt läuft. Und das soll uns suggeriert werden. Also, dass es zumindest Medien in irgendeiner Form gibt. Was eigentlich grundsätzlich, finde ich, eine gute Sache ist, weil Medien hinterfragen doch, also, oder zumindest hinterfragen sollen. Das finde ich auch immer sehr spannend im direkten Vergleich tatsächlich. Ich hatte just genau diese Diskussion auch in Bezug auf schwedische Medien und deutsche Medien im Vergleich. In Deutschland ist es ja so, ich glaube auch aufgrund unserer Geschichte eben, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir gewohnt sind, dass Medien kritisch hinterfragen. Also wir haben eine Diskussionskultur in Deutschland, auch wenn man jetzt sieht, dass es abdriftet und so weiter. Aber grundsätzlich empfinde ich das so, dass wir eine Diskussionskultur haben, die auch durch Medien betrieben wird. Das heißt, es ist normal, wenn ein Statement gegeben wird, ein Pressetext oder was auch immer, dass da ein Journalist sich hinstellen kann und sagen kann: Moment mal, das ist aber so und so und so und so nicht der Fall. Oder hier möchte ich nachfragen oder da möchte ich widersprechen oder wie auch immer. Ja, also wir haben eine grundsätzliche Diskussionskultur und sind gewohnt zu hinterfragen und kritisch auch zu hinterfragen. Während zum Beispiel in Schweden, nur als Gegenbeispiel, da ging es um die Debatte, in dem Zusammenhang um die Corona-Debatte und die schwedische Bevölkerung hat halt dem Staat in Anführungszeichen blind vertraut. Also da ist die Diskussionskultur nicht so groß und man hat dann den Vorgaben, die dann durch die Presse kommuniziert wurde, tatsächlich unwidersprochen geglaubt und das zur Kenntnis genommen. Während man in Deutschland auf die gleiche Info sofort Rückfragen der Journalisten hatte. Das fand ich sehr, sehr, das finde ich sehr interessant. Und ähnlich sehe ich das in den USA nämlich auch und ich finde, das spiegelt sich hier nämlich auch wieder. Dieses kritische Hinterfragen, das für mich persönlich eigentlich die Rolle von Medien sein sollte, das ist in den USA ja auch nochmal anders gelagert. Das ist eigentlich auch nicht so. Außer bei ganz bestimmten etablierten Medien, denke ich mal. Also sowas wie, was weiß ich, New Yorker oder so.
Ja, man ist gerade da sehr.
Guardian oder so.
Ach so, in den USA, ja.
Ja, in den USA.
Gut, der Guardian ist jetzt ein britisches Medium, aber du meinst die Times, die New York Times.
Ja, genau. Also ich meinte jetzt, stimmt, du hast recht. Ich habe jetzt
und die großen Nachrichtensender, CBS, ABC, NBC.
Was ist es nicht? New Yorker ist es auch nicht, sondern New York Times oder was? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, es gibt so ein paar Medien, wo man weiß, die hinterfragen kritisch so, sagen wir mal. Oder versuchen es zumindest. Oder haben es mal versucht. Und das ist das, was ich jetzt hier wieder gespiegelt sehe, dass ich nicht so richtig weiß, wie viel von den Medien, die uns hier präsentiert werden, sind da, um kritisch zu hinterfragen. Und wie viel davon sind halt nur Transport für die Propaganda, sage ich jetzt mal, böse, der entsprechenden Politiker. Und ich weiß, man soll nicht so viel vergleichen mit dem echten Leben, aber das ist mir da so, das kam mir so als Gedanke, als ich das Ganze gesehen habe.
Absolut. Mir ist ein bisschen unangenehm aufgestoßen, nicht weil es schlecht inszeniert ist, sondern weil, wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, ich so ein bisschen hemdsärmlich finde, zu sagen, da sitzen im Grunde nur zwei repräsentative Stimmen, die einen eher links, die anderen rechts gerichtet, wobei man sagen muss, die einen Zarek, die anderen Roslin gerichtet oder Roslin sympathisierend. Und das war es eben so als komplette Repräsentanz der Medienvielfalt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das sind eben Talkshow-Hosts offensichtlich, die hier gezeigt werden. Und wir sehen ja, dass es noch ganz nüchtern berichterstattende Medien gibt bei diesen ganzen Pressekonferenzen von Laura Roslin da. Die stellen zwar auch Rückfragen, aber nicht im Sinne von: Roslin, du blöde Sau, tritt doch endlich ab. Und das tun die eben hier. Also hier ist ganz klar, dass sie sagen so: Oh, Zarek ist der Mann des Volkes. Nein, Roslin weiß mit Bedacht, wohin sie die Geschicke, ihre Geschicke lenkt, wie auch immer. Die Bevölkerung, das Volk lenkt, whatever. und das ist hier alles ein bisschen aufgeheizt. Ich finde es analog zu dem, was wir gerade oder in den letzten Jahren medial so sehen, diese aufgeheizten Debatten eigentlich sehr sehr zeitgemäß, erschreckend zeitgemäß. Mhm. Andererseits dachte ich mir schon, ach, so ein bisschen weniger Realität in Battlestar Galactica. Oder irgendwie auch so aus dem blauen Dunst.
Aber guck mal, ja. 25 Jahre alt. Also, dass sich das so zuspitzt, wie es sich ja jetzt zugespitzt hat. In den letzten 20 Jahren, hätte man ja auch nicht gedacht. Also, ich meine, ich hätte nicht gedacht vor 10 Jahren, dass es mal so abgehen könnte, wie es heute quasi abgeht. Und aber ich fand gut, dass wir hier das mal zu Gesicht bekommen. Also, vor allen Dingen war das ja auch so ein kleiner Glimpse, auch wenn es natürlich jetzt hier um Politik in erster Linie geht, darüber, wie es eigentlich da draußen abgeht, weil wir sehen ja immer nur die Militärseite. Mhm. Aber da draußen gibt es ja noch, ich weiß nicht, 15 Schiffe mehr oder 20 oder wie auch immer, die versuchen, ein normales Leben zu etablieren. Und die Frage ist, wie sieht denn dann so ein normales Leben aus? Das ist ja auch das, was hier in der einen Ansprache halt diskutiert wird, was ja auch Sarek sagt, warum, sagt er, versuchen wir denn festzuhalten, mit Zwang uns festzukrallen an die alten Vorgaben, die wir haben, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen, dass wir Geld verdienen müssen, dass wir irgendwie schön unser Leben etablieren. Unser Leben, so wie wir das kennen, gibt es nicht mehr und wir müssen dann quasi auch unseren Alltag daran anpassen. Ich meine, warum sollen wir Geld verdienen? Geld gibt es nicht mehr, Geld ist nichts mehr wert. Warum? Ja, und ist eine berechtigte Frage. und mich hat ein bisschen aufgeregt, dass Roslin dann nicht gegenargumentiert hat, und gesagt hat, aber es geht genau darum, eben etwas zu etablieren, damit wir eben wieder dahin kommen, wo wir vorher waren. Mhm. Und uns auch eine Sicherheit zu geben. Und ich habe gesagt, warum sagt sie nichts? Ja, ja. Das liegt doch auf der Hand. Aber ich meine, sie ist in dem Moment ja auch nicht, also ich glaube, sie darf in der Rolle, in der sie ist, dann auch nicht diskutieren, oder? Also sie ist ja da. Sie ist so ein bisschen, ich finde, sie hat auch so eine Zwischenstellung zwischen, eigentlich möchte ich für mich argumentieren und für meine Seite, aber gleichzeitig muss sie ja so eine neutrale Instanz sein, die entscheidet und zusieht, dass hier die Richtlinien und Regeln eingehalten werden.
Genau. Daran sehe ich auch ihre Rolle. Außer es kommt eben zu einer Stichwahl für das Amt des Vizepräsidenten, dann darf sie entscheiden. Ansonsten muss sie neutral sein und eben auch jedem und jeder das gleiche Rederecht zuweisen und die gleiche Redezeit. So habe ich das auch verstanden. Es gibt keine Folge bisher, wo Roslin so schlecht dasteht. Weil du hast ja bereits gesagt, sie einerseits viel zu passiv ist, also sie vielleicht auch bedingt durch ihre Funktion, die sie da einnimmt, in diesem Zwölferrat, bei dieser Tagung, ein gewisses Maß an Neutralität wahren muss. Aber eben auch, weil all das, was sie tut, diese ganze Rumschacherei, so alles so hinter den Kulissen und so heimlich funktioniert und alles ist so auch so intransparent, man hat das Gefühl, sie redet kaum mit irgendwem, außer vielleicht noch mit Billy, ihrer rechten Hand dort. Also das ist alles so komplett merkwürdig. Adama ist auch komplett, klar, der ist fürs Militär zuständig, der macht hier keine Politik, aber der tritt auch nicht auf die ganze Folge. Also man sieht auch nicht Szenen, in denen sie irgendwie Rücksprache sucht mit irgendwem, sondern sie entscheidet, so scheint es zumindest, so habe ich das verstanden, für sich an irgendeinem Punkt, nee, hier mein guter Gefolgsmann Wally, also eine neue Figur, die wir kennenlernen, Walter Gray heißt der, glaube ich, gespielt von Robert Wiston, Wallace Gray, Entschuldigung, der jetzt zum ersten Mal auftaucht und klar, einfach nur, weil es ein Gastdarsteller ist, wir sofort wissen, okay, du wirst nicht zum Vizepräsidenten. hab dich nie gesehen, werde ich wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Aber diese ganzen Dinge, also dass sie ihn dann absetzt quasi als Kandidat und Gaius Bolter da installiert, das entscheidet sie alles so für sich und auch begleitet von einer Animosität, von einem regelrechten Hass eben auf Tom Zarek, der zumindest basiert auf dem, was wir hier sehen, diesen nicht verdient hat. Aber man hat das Gefühl, sie leitet so zähneknirschend diese Veranstaltung und dann geht sie nicht nach Hause, in ihr Büro dort auf Cloud 9 und sagt, ich hasse ihn, er soll doch endlich weggehen. Sehr unsympathisch.
Ich fand es tatsächlich, ich hätte jetzt fast realistisch gesagt, oh mein Gott, das ist vielleicht das falsche Wort dafür.
Nee, das wird schon und, so entspannt.
Naja, und soll ja gezeigt werden, dass eben im Hintergrund geschachert wird, manipuliert wird, gerade auch in der Politik. Wir kennen das ja, dass auch in der Politik irgendwie hintenrum Seilschaften entstehen und irgendwie Verbrüderung oder Verschwesterung passiert an Stellen, wo man das nicht ahnt. Und normalerweise ist es ja so, dass du eine Person hast, einen Politiker, und der hat um sich rum eine kleine Truppe von Leuten, zwei, drei Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, auf Stimmenfang gehen oder versuchen da entsprechend mit den Kollegen Deals zu machen. Mhm. Aber sie hat diese Leute ja nicht. Ich meine, sie hat jetzt ihren Assistenten, aber der ist ja quasi nur ihr Assistent. Und deswegen muss sie das, was normalerweise andere für sie übernehmen würden, in der realen Welt von früher, das muss sie selbst machen.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, wird sie hier auch so gezeigt. Ich weiß nicht so richtig, was mir das über den Charakter sagt, weil bisher ist sie ja doch sehr unfehlbar. Mhm. Sie wird uns als moralische Instanz präsentiert, auch als Gegengewicht zu Adama zum Beispiel.
Ja.
Und jetzt wird uns aber gezeigt, Moment mal, vielleicht ist sie doch nicht so die Heilige, wie sie uns halt dargestellt wird.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn so ein Bruch im Charakter da ist. Aber du hast schon recht, also sympathisch wirkt sie nicht. Ich finde, dass sich das aber erklären lässt, eben zum Beispiel durch die Tatsache, dass sie halt Sarek als, also wirklich eindeutig als Mörder sieht.
Mhm.
Und sie ist die Patriotin, die ein System etablieren möchte und verteidigen möchte, das für sie grundsätzlich Demokratie ist, und er steht halt für all das, was das in Gefahr bringt.
Mhm.
Und aus der Motivation heraus verstehe ich ihren Hass, aber ich war tatsächlich auch sehr überrascht, wie schwarz und weiß denkend sie da unterwegs ist.
Mhm.
Also wie eindeutig einfach sie ihn hassen. Jetzt ist es aber auch gleichzeitig so, also der fucking Sarek ist ja jetzt auch so ein charmanter Kerl, weißt du? Der ist charmant, der kann die Leute, der hat so ein bisschen so ein Kultleader-Ding, weißt du? Der kann die Leute auf seine Seite bringen. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass er natürlich lügt und dass er manipulativ ist.
Ja.
Und eigentlich ist es ja was wir an ihm nicht mögen, weil wir sagen, das ist was, was dazu führt, dass wir ihm misstrauen.
Mhm.
Aber genau die gleichen Eigenschaften legt ja so Roslyn an den Tag.
Ja.
Und das ist natürlich dann spannend, weil ist die Frage, ist das Ergebnis am Ende, dass beide eigentlich gleich schlimm sind, nur eben auf zwei unterschiedlichen Seiten, also unterscheiden sie sich eigentlich in nichts voneinander?
Ja, ja. Ja, mir gefällt die Rhetorik nicht, die Medien anschlagen, insbesondere eben der Rosalind-kritische Journalist, der dann immer sagt, hier wieder diese Schullehrerin herbeizitiert, willst du irgendwie von der Lehrerin regiert werden? Weil das erinnert mich immer an diese Robert Habecks Kinderbuchautor-Sache, und ich finde generell, oder das kann man auch bestimmt auf viele andere PolitikerInnen anwenden, die dann irgendwie denunziert werden mit ihrer Vergangenheit in irgendeiner anderen künstlerischen, politischen, wie auch immer, fachlichen Funktion. Und ich finde das irgendwie immer komplett lächerlich, wenn da gesagt wird, jemand ist einfach nur zu diskreditieren, weil in der Vergangenheit gab es mal irgendwas, das ihn oder sie nicht für das Amt qualifiziert. Rosalind, nach all dem, was wir hier gesehen haben, ist schon für das Amt qualifiziert, aber muss natürlich auch fairerweise sagen, ebenso wie Tom Zarek sich hier etabliert, ist sie schon, ja, das fühlt sich schon sehr nach Alleinherrschaft an, was sie da betreibt. Also sie ruft dann zwar hier Wallace Gray, Wally, mein alter Freund, meine rechte Hand, komm doch mal vorbei. Ach hier, Wally, ohne dich, wie hätte ich es die letzten Wochen nur ausgehalten? Und ich denke mir, wer ist der Typ? Ich habe den bisher nie gesehen.
Ja, das war auch meine Reaktion. Nicht so, der große Typ hinter der Präsidentin, der alle Fäden zieht, der uns allen hilft, der in jeder Munde ist. Und ich so, okay, Moment, ich sitze ja dann immer bei sowas da und denke mir, es könnte auch sein, dass ich ihn einfach völlig verpasst habe. Weil manchmal es mir ja so geht, dass mir einfach Nebenfiguren irgendwie durchrutschen. Und in dem Fall dachte ich mir so, oh Gott sei Dank, er ist wirklich neu.
Es erinnert mich doch tatsächlich, also schwer bei Star Trek, an die Folgen, vor allem TNG, in denen eben dann irgendein Admiral oder ein anderer hoher Offizier an Bord der Enterprise kommt und Jean-Luc Picard ihn begrüßt mit, ach so und so, mein alter Freund, komm doch her und so. Und am Ende natürlich ist das dann, ist das entweder jemand, der gegen ihn arbeitet, oder eben am Ende sogar der Baddie.
Ja, nee, ich habe letzte Woche einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass Leute Fakten jemandem erklären und der muss dann am Ende dazu Fragen beantworten. Und es ging um Star Wars, und ich bin ja Star Wars Fan, das heißt, für mich war das alles eigentlich schon klar und so. Und plötzlich mitten in der einen Erklärung sagte die das erklärt bekommt und gar keine Ahnung hat davon, es gibt zwei Todessterne, so völlig, so, und genau so war auch die Reaktion hier so, Moment, es gibt diesen Typen, weißt du, so, ja, wunderbar, ich liebe es.
Ich glaube, der Satz, es gibt zwei Todessterne, fällt auch in der, irgendwo in der Star Wars Reihe, oder?
Ich weiß es nicht, aber es war nur so lustig, weil sie das halt erklärt bekommen hat, und dann meinte irgendjemand in der Erklärung, nur so im Nebensatz, ja, und dann wird der zweite Todesstern zerstört, und sie so, es gibt zwei Todessterne, so, what the fuck? Ja.
Das spricht doch nicht gerade hier für die Innovationskraft des dritten Star Wars Films, also des alten.
Ja, gut. Aber apropos unsere Star Wars Parallelen und so. Nee, aber du hast schon recht, also es war dann, und es ist dann auch klar, gut, aber wie er dann halt auch abgesägt wird, also das ist schon bitter. Vor allen Dingen, wenn man halt natürlich am Anfang mitgeteilt bekommt, dass er seitdem sie halt fliehen, also seit Anfang an quasi, doch so eine treibende Kraft auch und so eine große Unterstützer auch hinter ihr ist. Und er ist ja auch kein Berufspolitiker, das sagt er ja auch selbst. Man könnte es vielleicht noch verstehen, als Berufspolitiker, glaube ich, weiß man, dass man irgendwann halt auch mal abgesägt werden kann, das gehört zum Job. Aber er ist das ja nicht, er macht es ja nur, weil sie ihn darum bittet, explizit. Also seine Loyalität wird im Grunde hier mit Füßen getreten.
Ja, total. Ich versuche jetzt auch gerade nochmal wirklich mit großer Anstrengung, ich weiß nicht, ob es mir gelingt, meine Gefühle zu reproduzieren von Anno Dings, 17, 18 Jahren, als ich die Folge zum ersten Mal sah. Und ich glaube, es war schon so, zumindest ging es mir jetzt auch beim Wiedersehen, so ähnlich, obwohl ich wusste mehr oder weniger, was da kommt, dass ich schon mit zum ersten Mal so bewusst die Frage gestellt habe, ist eigentlich Laura Roslin eine gute Präsidentin? Ist das, was sie da tut, gut? Oder habe ich mich komplett blenden lassen davon, dass sie eben so, sie ist eine krebskranke Frau mittleren Alters, überhaupt eine Frau in einem so hohen Amt und dann noch mit ihrem akademischen, beruflichen Background ist sowieso schon so selten. Sie wird gespielt von Mary McDonnell, die eine totale Sympathieträgerin ist, auch wenn man so auf ihr weiteres Schaffen blickt, die Rollen, die sie gespielt hat im Laufe ihrer Karriere. Du guckst da drauf und denkst dir, ja, doch, die meint schon gut, die muss gut sein. Und das hier ist so die erste Folge, finde ich, für mich, die habe richtig dezidiert ihre Persona so dekonstruiert. Nicht so bis komplett runter, dass ich danach sage, boah, ey, die, was für eine Schuftin. Aber es gibt da diverse Momente, in denen ich dachte, oh, geht gar nicht. Also die Sache, wie sie da genau ihren ersten Mann da im Stab, also Wally, da runterputzt und ihm quasi seiner Möglichkeit eines höheren politischen Amtes beraubt. Die Szene, in der sie da alleine im Quartier sitzt und über Zarek schimpft, dieses zähneknirschende Gehabe da in der Moderation des Zwölferrats, in dem sie sagt, na gut, Tom Zarek, ich erteile Ihnen das, denke ich mir schon, also alles, was sie spricht, ist, hab wirklich durch die Zähne gesprochen oder durch die Zähne gelogen und in dieser Folge, und ich habe mich schon mehr als einmal dann gefragt, so, oh wow, vielleicht ist sie am Ende einfach gar nicht so cool, und die Serie hat mich bisher nur glauben lassen, dass sie die Führerin ist, der es zu folgen lohnt.
Ja, und vor allen Dingen auch die Frage, wie viel ich sage mal, Narzissmus oder also auf sich bedacht ist sozusagen, steckt da drin, weil offensichtlich will sie das ja für sich. Also sie sieht da ja auch eine Karriere, wobei ich da auch wieder so hin und her gerissen bin, weil sie weiß ja auch, dass sie stirbt. Also es ist so ein bisschen so schwierig. Also
Und eine Frage, die man sich ja doch stellen muss, basiert auf dem, was wir bisher wissen, ist die Entscheidung, Gaius Baltar zu besetzen, ist natürlich opportunistisch, kommt gelegen, weil sie eben sieht, oh wow, der funktioniert vor der Kamera, der Typ, der ist eben charismatisch, der spricht eben mit der Stimme des Volkes, die Leute mögen den offenbar. Also ein Typ kommt einfach an, der hat, wenn nicht vielleicht auch irgendwie so eine dezidiert tolle politische Haltung, zumindest Charisma. Passt das ihr nicht auch politisch ganz gut, weil erstmal ist Gaius Baltar jemand, zu dem sie bereits einen Draht hat, von dem sie weiß, dass sie ihn kontrollieren kann, aber ist es nicht vielleicht auf der einen Seite auch dumm, ihn einfach da zu nominieren, weil er ja politisch keinen Plan hat. Und er sagt das ja auch selber, das weiß sie wahrscheinlich auch. Und er sagt es ja auch einmal im Beisein hier von Hat Six, es ist kein Amt, das sie überhaupt ausüben will. Er sagt, das Einzige, was noch langweiliger ist, als hier Blutproben zu testen, ist Politiker zu sein. Ja, es ist auf so vielen Ebenen falsch, was sie hier tut, möchte ich sagen.
Ja, aber tatsächlich ist es jetzt nicht so überraschend, weil mittlerweile haben wir ja schon etliche Filme gesehen, in denen wir mitbekommen haben oder zumindest vermeintlich mitbekommen haben, wie es denn hinter den Kulissen abgeht. Das war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so deutlich. Aber deswegen fand ich das jetzt nicht so überraschend. Ich fand es überraschend für die Figur, aber nicht, wie es dann am Ende quasi abgegangen ist. Was mich überrascht hat tatsächlich, war ihre Wahl von Baltar.
Ja.
Ich meine, natürlich ist das, wenn man sich so umguckt, wer kommt denn noch in Frage? Es gibt ja nicht so viel Auswahl. Und Baltar ist eigentlich schon eine sehr kluge Wahl insofern, als dass er ja sozusagen auch als der Retter gilt. Also er ist grundsätzlich positiv von den Leuten, wird er ja aufgenommen. Beziehungsweise, ja, er ist ein bisschen weird, aber er will uns quasi Gutes. Er hat ja dann auch, also sie wissen auch, dass er, sie wissen nicht, was er genau macht, aber sie wissen doch zumindest, dass er versucht, irgendwie mit seinen wissenschaftlichen Forschungen irgendwie der Flotte zu helfen, wobei ich da auch nicht weiß, wie viel alle wissen, also vielleicht, weißt du so, wie viel, obwohl du weißt, In so einer kleinen Truppe nichts verbreitet sich schneller als Gerüchte.
Ja.
Aber grundsätzlich, denke ich, hat er den guten Willen der Bevölkerung. Und deswegen ist er eigentlich eine ganz kluge Wahl, um da seine positive Reputation für sich zu nutzen.
Mhm.
Und das hatte mich tatsächlich überrascht, dass sie das dann eher plötzlich am Ende der Vizepräsident ist. Mit ihm hatte ich nicht gerechnet.
Mhm.
Wobei, vielleicht hätte ich, wenn ich bis hin hätte darüber nachdenken können vorher, wäre ich vielleicht drauf gekommen, weil wie gesagt, so viel Auswahl gab es nicht. Aber eigentlich ist es ja gut, dass er keine politische Agenda hat, oder? Also vielleicht denkt sie ja, dass sie ihn dann dadurch irgendwie, also dass er jetzt keine Gefahr darstellt.
Nein, das ist gut für sie, natürlich,
ja,
klar.
Eben. Das kommt ob sie ihn gelegen. Kontrollieren kann, ist eine andere Frage. Mhm. Das weiß ich gar nicht, ob sie das so sieht, aber zumindest sieht sie in ihm keine politische Gefahr.
Ich glaube schon, also so wie er agiert, er ist so weird, so merkwürdig, er wirkt so hilflos, er ist ja komplett auch angewiesen darauf, dass ihm Dama und Rosalind die Ressourcen für seine Forschung, für seine Arbeit zur Verfügung stellen, die er braucht. Mhm. Ich glaube schon, dass ihre Haltung da auf jeden Fall damit mit Einfluss nimmt auf die Entscheidung von wegen, das ist ein Typ, den habe ich eben in der Hand. Aber klar, also es wird sich zeigen, ich möchte auch jetzt über nichts spekulieren, was ich eh schon weiß, das ist irgendwie auch blöd.
Also ich finde das aber auch spannend als Ausgangsbasis, weil man sich ja dann auch fragen kann, also er sitzt da jetzt an einem sehr schönen Stellhebel auch,
Weil
man überlegt, dass er ja auch die ganze Zeit schon versucht hat, durch Six beeinflusst natürlich da zu manipulieren auch und eigentlich macht er schon genau das, was Politiker schon seit die ganze Zeit machen. er ist natürlich jetzt in einer viel besseren Position, glaube ich, um Dinge zu manipulieren.
Ja.
Und das ist natürlich schon sehr cool für ihn. Und es wird uns ja auch so ein bisschen präsentiert, dass Six, die wir ja jetzt zwischendurch ihm auch gut zureden sehen, das oder drohen sehen vielleicht irgendwie, dass Six ihn ja da hingebracht hat, dass er ja sagt. Also auch so von wegen, ja, ich sage ja, er hat ja dann zum Beispiel auch unterstützt, dass Sarek also aufgestellt wird als Kandidat als zum Vizepräsidenten, weil sie gesagt hat, also du bestätigst es jetzt, also seconded, also hier zweite Stimme für ihn und so. Und ja, also irgendwie so. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Und man kann sich dann natürlich auch fragen, was für eine Rolle das für die späteren Staffeln spielt. Also ist es jetzt nur eine kleine Zwischengeschichte und wenn dann Rosalind eben nicht mehr Präsidentin ist und der nächste Präsidentin gewählt wird, dass er dann sowieso weg ist vom Fenster?
Ja. Es wird ja schon angeteasert, ne, am Ende.
Ja,
in
also
sechs
so
Monaten sind eine Präsidentschaftswahl.
Ja, genau. Und so hätte ich das jetzt vermutet. Also ist es nur so eine kleine Zwischenrolle? Oder ist das sein erster Schritt in die Politik? Also sehen wir ihn vielleicht noch entwickelt er sich in eine andere politische Rolle hinein?
Ja.
Ich glaube nicht, dass er Präsident wird, aber, aber irgendwie so, dass irgendwas so. Oder was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, er ist ja jetzt Vizepräsident. Das heißt, er ist ja auch gewählt worden. Das war die Argumentation von Sarek. Wenn Rosalind stirbt, bevor ihre Amtszeit beendet ist, brauchen wir ja jemanden, der da einspringen kann.
Ja.
Und wir wissen ja, dass sie todkrank ist. Und das heißt ja noch lange nicht, dass sie 6 Monate durchhält.
Ja.
Deswegen, das könnte auch passieren, dass dann plötzlich doch ein Präsident Bolter da sitzt.
Mhm.
Ich glaube es zwar nicht, aber also ich meine, das wäre schon irgendwie auch
das
geil,
das ist
oder?
Ja die größte Angst, die Rosalind formuliert und womit sie auch rechtfertigt, das, was sie da tut. Dass sie eben sagt, ich kann nicht riskieren, sagt sie auch, glaube ich, mehr als einmal in dieser Folge, dass ein Tom Zarek möglicherweise, wenn mir etwas widerfährt, sie drückt sich ja so ein bisschen verklausuliert aus, sie sagt natürlich nicht offen heraus, dass sie krebskrank ist und vielleicht nur noch 3 Monate zu leben hat, aber sie wolle eben nicht und verrechtfertigt damit ihre Entscheidung, dass da ein Tom Zarek dann sitzt und sagt, okay, ich lenke jetzt hier die Geschicke.
Ja, aber stattdessen willst du einen Bolter da sitzen haben, ist ja auch nicht viel besser. Aber ich meine, zumindest repräsentierte eher schon noch ihre Art von Politik.
Die Alternativen sind begrenzt. Ich finde, ehrlich gesagt, die Figurenzeichnung tipptopp. Ich kann alle Motivationslagen hier komplett nachvollziehen. Ich finde Bolters Wandel zu, da bin ich jetzt eben Politiker, ein bisschen schnell. Und das ist, glaube ich, auch so mein Hauptkritikpunkt an dieser Storyline, ist nicht so sehr, dass ich das alles nicht nachvollziehbar finde oder das, was die Figuren tun, nicht nachvollziehbar finde, aber das Tempo, in dem das geschieht. Das ist halt wirklich so, die spielen eben wirklich so Repräsentantenhaus oder Bundestag. Ja, wie so ein Kinderspiel. So, ach, der passt gerade nicht, da setze ich jemand anderen ein. Und alles geht unglaublich schnell auch. Und Tom Zarek sagt, wir brauchen Vizepräsidenten. Na klar, eine Stunde später, hier, jetzt ist so schon irgendwie, darf jeder seine Argumente vorbringen. Und man hat das Gefühl, zumindest im Schnitt verkauft uns das so ein bisschen die Folge so. Und ich glaube, so ist es auch, dass das alles, was wir hier sehen, innerhalb von 24 bis 48 Stunden passiert. Mhm. Und ich glaube, politische Prozesse auch, selbst in einem in einer Menschheit, die dezimiert ist auf 49.000 und ein paar Zerquetschte, dauern länger. Da kann man nicht einfach sagen, oh, guck mal, wie cool Walter vor Kameras aussieht. Ja, ja. Ich besetze mal kurz hier zu meinem Top-Kandidaten fürs Vizepräsidentenamt und 3 Stunden oder 6 Stunden oder 12 Stunden später ist er gewählt. Das geht so nicht.
Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn wir hier jetzt noch eine kurze Diskussion gehabt hätten, wie in dieser Talkrunde am Anfang, so als Zwischentalkrunde, wo dann derjenige, der laut geschrien hat, wir wollen nicht von der kleinen Lehrerin als Präsidentin hier gesteuert werden, wo der gleiche vielleicht schreien würde und was hat Bolton für Qualifikationen? Wir wollen nicht von einem kleinen Daniel Düsentrieb irgendwie uns was sagen lassen. Also irgendwie so. Das hätte ich noch lustig gefunden. Aber ja, du hast natürlich recht. Logisch. Ich meine, es wäre ja was Positives, wenn als Nebenergebnis sozusagen dieser ganzen Katastrophe einfach ein bisschen Bürokratie abgebaut wird. Aber ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Das ist schon alles sehr unstimmig. Plus, what the fuck, die haben keine anonyme Wahl. Ich fand das total krass, als sie dann am Ende vorgelesen hat, wer die Stimmen halt kriegt. Aber sie hat dann auch immer gesagt, von wem.
Ja.
Also, dass man genau weiß, welche Fraktion für wen gestimmt hat. Und ich dachte, hallo, anonyme Wahl, nix ist. Ja, also da wird man direkt an den Pranger gestellt. Das fand ich auch krass.
Das fand auch nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand das ehrlich gesagt auch eine vollkommen legitime und nachvollziehbare, für mich schlüssige Art und Weise, so zu wählen. Ich meine, wenn man auch nur 12 Männekes da sitzt oder Frauekes da sitzen hat, dann ist das auch, ich glaube, einigermaßen nachvollziehbar, wer für wen gestimmt hat am Ende des Tages.
Ja, schon, aber ich meine, das bedeutet ja trotzdem, du baust ja einen wahnsinnigen Druck auf die Leute auf. Und die können ja dann gar nicht neutral abstimmen.
Nee, bei uns ist das auch anders geregelt, du hast ja vollkommen recht. Ich meine, im obersten Gericht, im Bundesgericht in Deutschland ist ja zum Beispiel auch so, dass es da auch nur eine sehr, sehr begrenzte Auswahl an Richtern gibt, ich glaube, 3 oder 5, die dann am Ende entscheiden müssen. Und selbst bei diesen 5, ich glaube, 5 sind es, bitte korrigiert uns unter galaktikapodcast@gmail.com. Selbst da wird dann am Ende nicht bekannt, wenn ein Urteil gesprochen wird am obersten Bundesgerichtshof, wer von den 5 was votiert hat und ob es eine einstimmige Entscheidung war oder 3-2, sondern einfach die Mehrheit der Stimmen zählt dann einfach. Und du hast ja recht, wir sind ein anderes Prozedere gewohnt in unserem politischen und Rechtssystem, aber ich dachte, ja, es ist auch okay. Es sorgt eben für ein bisschen mehr Spannung, wenn man weiß, hier ne, Stimmen auszählen und dabei irgendwie halt einen Namen zuordnen können, ist ein bisschen spannender, als wenn man hier sagt, ich habe 12 Zettel vor mir liegen und auf 6 davon steht ein Name und auf 6 davon steht ein anderer Name, aber gut. Und ich finde es im Schnitt gut gelöst, wollte ich sagen, am Ende dann. Dass die Stimmen nicht zu Ende ausgezählt werden, sondern wir schneiden direkt zur Wahlparty. Ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Also, dass dann gesagt wird, und bei Gleichstand entscheidet die Präsidentin und dann einfach Schnitt. Herzlichen Glückwunsch, Bolter, genau. Das fand ich auch gut gelöst, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Ich wollte gerade noch was sagen. Achso, ging das nur mir so oder klangen diese 12 Fraktionen irgendwie alle nach Sternzeichen?
Ja, natürlich, klar. Zarek vertritt ja Sagittarion und Sagittarion ist, glaube ich, wie nennt man das?
Mann?
Nee, Schütze.
Oder? Ach, Schütze. Ja. Ach ja, genau. Was ist denn Wassermann?
Keine Ahnung.
Ja, genau. Also Sagittarius irgendwie so.
Nein,
ist ja
lateinisch. Oh Gott, ich muss das nachschlagen. Wieder was fürs Housekeeping fürs nächste Mal. Also schreibt uns gerne oder wartet einfach bis zur nächsten
Sagen
Folge.
Sagen die beiden nicht Lateiner oder hattest du Latein?
Ich hatte Latein, ja. Oh, okay. Ich habe ein großes Latinum, das unnützeste.
Aber das ist auch schon locker 20 Jahre her, also bitte.
Du schmeichelst mir, das ist länger als 20 Jahre her.
Ja, ich sag ja locker.
Ja, da kannst du fast so ein Jahrzehnt draufpacken mittlerweile, ja. Ist unglaublich lange her. Ja, aber überhaupt, ich meine, Caprica, Sagittarion, alle Planeten sind eben entsprechend der 12 Sternzeichen oder beziehungsweise der jeweiligen Sonnensysteme, in denen sie angesiedelt sind. Wie gesagt, oder Planetensysteme, ich muss das kurz nachschlagen bis zum nächsten Mal. Aber Sagittarion, genau, ist Schütze und das ist Zarek. wir müssen doch kurz oder lange, wie auch immer, übers Attentat oder den Attentatsversuch sprechen. Wobei eben auch Lee Adama insbesondere keine gute Figur macht, der auch die ganze Zeit am Bartresen oder gefühlt die halbe Folge am Bartresen sitzt und sagt, ja, scheiße, und Zarek,
und sich betrinkt, genau. Also lass mich erstmal damit anfangen. Wir fangen damit an, dass beide wieder ihre aparten, wie will man das nennen, Sportklamotten tragen. Also die haben ja diese komische Unterkleidung mit ohne Ärmel und was so ein bisschen aussieht wie so ein 80er-Jahre-Aerobic Anzug, Body, Ganzkörper-Body-Anzug irgendwie. Ich fand das ja schon immer seltsam. Und jetzt werden uns beide nochmal gezeigt. Mhm. Und Lee Adama dann gleich so einmal so mit den muskulösen Armen, ich so, oh, Arme, okay, was zum Gucken. Und dann ja auch, als sie dann ja dann auch irgendwie duschen und sie und dann ja auch noch Starbuck irgendwie so, wie bemängelst du hier meine Hygiene oder was? Und dann ja Lee Adama ja auch mit nackter Brust da steht. Ich dachte so, okay, also wir kriegen gleich mal ein bisschen Haut gezeigt am Anfang. Dann dachte ich so, na gut, kann ich gut mit leben. Sonst kriegen wir nicht so viel zu sehen. Wir kriegen ja dann auch am Ende Starbuck in einem Kleid zu sehen. Also es war alles mal sehr, sehr augenfällig. Ja, das nur am Rande. Also ich muss da ein bisschen schmunzeln.
Ich habe mir das aber auch notiert, ehrlich gesagt, weil es für diese Serie relativ ungewöhnlich ist. Ich meine, klar, wir haben Head Six und die zeigt eben ihre Beine bei jeder Gelegenheit. Aber dass wir eben Jamie Bamber hier topless rumlaufen sehen und zwar relativ lange und er auch mal zeigen darf, was er sich für die Serie
anzieht. Zwei Minuten in der Folge drinne, gleich nackte Oberkörper.
Aber dieser Locker-Room-Talk zwischen den beiden, also zwischen Starbuck und Apollo, zwischen Kara und Lee, ist erst später. Der ist relativ spät. Da reden sie ja tatsächlich darüber, über den Attentatsversuch. Und das ist auch eine Szene, die sie, das war auch so das einzige Nugget-Trivia, das ich gefunden habe, das ich recht interessant fand, weil es ging viel ums Politische der damaligen Zeit, was hier Ron Moore in seinem Audiokommentar-Podcast äußert. Aber was ich zum Beispiel ganz spannend fand, war, dass sie diese Szene mehrere Wochen nach dem Principal-Shoot, also nachgedreht haben, weil er mit der Auflösung dieses ganzen Attentat-Handlungsstrangs so unzufrieden war, dass er gedacht hat, wir brauchen noch eine Szene, um das abzurunden. Und bei der Gelegenheit eben dann gesagt hat, komm Jamie, zieh mal dein Shirt aus. Also er nicht, sondern der Regisseur.
Haben wir da schon mal drüber gesprochen, vielleicht habe ich es auch wieder verdrängt. Ich wusste, wir haben gemeinsame Badezimmer, weil die ja da zusammen Zähne geputzt haben. Und ich wusste, wir haben auch gemeinsame Toiletten. Aber dass wir auch gemeinsame Duschen hatten, das hatte ich irgendwie verdrängt. Tja.
Die Ressourcen sind knapp,
Ja. Komm, lass uns das Wasser teilen.
Ja, aber es wirkt nicht.
Nein, es wirkt völlig neutral. Ist ja auch also sehr professionell, ist ja auch alles okay. Aber ich dachte so, okay, wow.
Also die beiden sind schon sehr miteinander vertraut. Ich mag tatsächlich die Dynamik zwischen Lee und Kara sehr gerne zu diesem Zeitpunkt der Serie. Und ich finde es erstaunlich, dass ich, also jetzt, wie gesagt, wiederum, der Satz beginnt mit basiert auf dem, was wir bisher gesehen haben, für mich sich gar nicht die Frage stellt, ob die beiden was miteinander anfangen, weil da gibt es auch sehr viel Körperkontakt und die irgendwie maßregeln sich auch gegenseitig mal so in Bezug auf ihr optisches Erscheinungsbild, so von wegen, hier, du riechst ein bisschen unangenehm, du könntest ein bisschen härter trainieren, wasch doch mal hier deine Uniform. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl.
Und das war so geil, wasch doch mal hier deine Uniform. Ich habe darauf gewartet, dass sie das ableckt. Kennst du das manchmal, wenn man kleckert und dann leckt man so die Oberfläche, also so als Kind oder so, also ich mach das nicht. Kennst du das nicht?
Nein.
Als Kind, wenn du so mit Joghurt gekleckert hast oder so, dass man dann versucht, den Fleck wegzukriegen und dann leckt man so einmal ab.
Ach so, als Kind, ja klar, wenn man gekleckert hat.
Ja, nein, nicht als Erwachsener, nein. Aber ich habe nämlich, ich musste nur so lachen, weil sie nimmt dann ihre Uniform und ich habe fest damit gerechnet, dass sie jetzt an der Uniform leckt und dann hat sie aber nur dran gerochen. Ich dachte so, okay.
Ich wollte eigentlich nur sagen, ist wirklich wahnsinnig sexuell aufgeladen, außer du siehst es anders und du sagst,
Nein, ich sehe das auch so. Also es ist so ein Zwischending zwischen Geschwister mit Potenzial. So. Ah, nee, das klingt falsch.
Es gibt alles im Internet.
Ja, aber das ist nicht, was ich meinte. Freunde mit Potenzial, so sagen wir mal. Und was ich noch sehr süß fand, war, als sie dann das erste Mal wegen ihrer Sicherheitsgeschichten und so, sich das angeguckt haben und dann ja da eben in diesem lichtdurchfluteten Park waren, ist ja jetzt auch nichts, was sie ständig zu sehen bekommen. Es imitiert zwar nur normales Wetter, aber das ist ja nichts, was sie haben. Sonst haben sie ja immer nur ihr dunkles Schiff und irgendwie kein Himmel, kein Grün, kein gar nichts. Mal vielleicht ein paar Sterne, die sie angucken können. Alle 15 Minuten im Wechsel. Und ich fand es so süß, als sie dann da dann auch mal kindisch wurden, weil sie dann einen kleinen Wasserkampf hatten. Ja. Also das fand ich sehr niedlich. Ich dachte so, oh mein Gott, wie niedlich.
Ja, es ist so, ich mag das Bodenständige, diesen Realitätsanspruch einerseits an der Serie. Da wiederum dachte ich, als ich diesen Gartenschlauch da liegen sah, ich dachte, das wird doch schon so ein bisschen zu sehr, nicht 2025, 1982, wie auch immer, so der Vorgarten meiner Großeltern, der Kleine in der ostwestfälischen Provinz. Nein, wie auch immer. Der Park ist sehr viel größer, aber dass da einfach ein Gartenschlauch rumliegt und sie da, die beiden spielen wie kleine Kinder, ich ich fand es dann wieder ein bisschen zu...
Übertrieben, okay.
Nee, zu vertraut tatsächlich, zu banal vielleicht auch. Ach weil, so, okay. weil ich ja doch am Ende des Tages ja doch auch Serien, die sowas haben wie einen Wahrhaftigkeits- oder Realitätsanspruch oder einen Relevanzanspruch auch gucke, um der meiner Jetzt-Welt bei dem irdischen Dasein zu entfliehen. Und da denke ich mir so, ah, ja gut, aber das ist so... Ja,
aber das war tatsächlich was ich total realistisch fand, weil,
ja.
überleg mal, die sitzen da seit, ich weiß nicht, Monaten im Dunkeln quasi. Kein Tageslicht, kein reguläres Tageslicht, alles nur irgendwie Lampen und wie gesagt, und dann kommen sie da jetzt, es ist zwar fake, aber natürlich wirkt es trotzdem echt. Und dann kommen sie da plötzlich und es ist ein lichtdurchfluteter Park und es ist echtes Licht und echte Sonne und alles ist irgendwie toll und so. Und dann diese Euphorie, die einen dadurch flutet, glaube ich, das hat dann Überhand genommen sozusagen. Und das fand ich tatsächlich super realistisch. Also ja, aber natürlich, klar. Also es war natürlich nicht so, wie man sich aufführen sollte als professioneller Security-Trupp.
Das ist nicht mein Kritikpunkt, aber gut, egal. Ich glaube, man hat mich verstanden. Ich hoffe es zumindest.
Ja, klar.
Wir müssen über zwei Schlüsselszenen sprechen, nämlich die eine, die Klopperei in der Bar und dann den Tod von Valance. Und die Klopperei in der Bar, die hat mich ziemlich sauer gemacht. Nicht, weil sie schlecht inszeniert ist, sondern einfach, weil ich Lee überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er so unprofessionell ist, wie ich ihn bisher in der Serie nicht erlebt habe. Er betrinkt sich offenbar, er reagiert stark, also höchst unprofessionell, negativ, beleidigend auf diese verbalen Angriffe des Typen, der neben ihm sitzt, der offenbar Tom Zarek-Fan ist, wie auch immer, also wie auch immer man den bezeichnen mag, ein Zarek-Sympathisant. Und er sagt dann zu ihm, nachdem dieser sagt, hey, wir sind auch Menschen, sagt er, ja, ihr seid schon Menschen, so eine Art von Menschen. Also, well, you're people, sort of. Und ich finde das so krass, unangenehm, übergriffig und diskriminierend, dass ich dachte, vollkommen verdient, dass du, also Lee, jetzt eins in die Fresse kriegst. Vollkommen verdient.
Aber können wir mal bitte kurz darüber reden? Ich verstehe nicht, warum der da jetzt so deprimiert an der Bar sitzt und sich betrinkt. Weil er versagt hat als Security-Trupp? Weil eben jemand es geschafft hat, eine Pistole reinzuschmuggeln? Weil derjenige dann quasi sich selbst in Anführungszeichen...
die Pistole entdecken sich ja später erst. Nein, er sitzt ja vorher.
Ja, also ich verstehe, warum ist der, ich verstehe es nicht, der ist einfach frustriert und voller Hass oder also, mir ist irgendwie nicht so, ich fand, dass die Reaktion stand in keinem Verhältnis zu dem, was wir vorher gesehen hatten.
Ja.
Also deswegen, das war mir so, das ist viel für mich so völlig raus aus der Erzählung.
Ich lese daraus, er steht Rosalind sehr nahe, persönlich, wie aufgrund seines Amtes als militärischer Berater. Und nimmt das eben auch sehr persönlich, diese ganze Geschichte mit Zarek. Und deswegen sitzt er da frustriert an der Bar. Er hat ja bis zu dem Zeitpunkt nicht versagt. Wie gesagt, er könnte sich darüber freuen, dass mal die Sonne scheint, auch wenn es eine künstliche Sonne ist und er damit Cara Thrace rumalbern kann. Stattdessen sitzt er eben an der Bar und trinkt sich einen an und stammelt halt die ganze Zeit da Phrasen darüber, dass er Tom Zarek hasst und geht eben sofort auf jemanden los, der nicht seiner politischen Überzeugung ist. Die Waffe, die tauchte erst später auf. Die taucht erst auf, im Folge dieses Gerangels, als dieser Koffer dann zu Boden fällt und dann die Waffe da rauspurzelt. Genau. Und dann greifen sie auf den anderen da zurück, den man immer wieder so sieht, angeschnitten. Man sieht nie seinen Kopf schon vorher in der Folge. Man sieht da Luft jemand rum und der führt Böses im Schilde. Aber es gibt tatsächlich keinen dezidiert zu benennenden Grund an diesem Punkt der Episode, in dem er den anderen Typen da verprügelt oder sich wehrt, zur Wehr setzt gegen ihn, warum er das tut, was er eben tut. Und ich finde das eben auch schon sehr schwach. Ich glaube, der nimmt das einfach zu persönlich.
Ja, für mich war es tatsächlich so ein bisschen so ein Out-of-Character-Moment. Also für mich ist es irgendwie rausgefallen. Nichtsdestotrotz, aber offensichtlich nicht nur für uns, weil für Starbuck auch. Es war so lustig, weil die saß ja da am Tisch und hat schon mitbekommen, also sie schaut ja dann so rüber, wie das anfängt zu eskalieren. Und ihr Blick war der eindeutigste Blick von What the fuck, den ich jemals gesehen hatte. Es war so deutlich, was sie in dem Moment dachte. Und dann ist sie ja auch da und hat irgendwie, hält ihn den Rücken frei.
Ja.
Aber ich glaube, die war auch kurz irritiert, weil wir ja auch gar nicht gewohnt sind, dass Lee sich so provozieren lässt.
Ja.
Also eigentlich wirkt er ja doch immer sehr ruhig und geduldig und so. Aber in dem Moment ist er irgendwie, ich weiß nicht, volle Rolle. Und deswegen,
Vielleicht ist das auch ein Aspekt dessen, was der Ron Moore in seinem Podcast-Kommentar beschrieben hat, als ich war nicht ganz zufrieden damit, wohin die Story sich entwickelte. Und dann gab es eben noch diese Szene später im Locker-Room mit den beiden, wo die sagen, lass uns doch mal darüber reden, was heute passiert ist. Und er meinte, eigentlich war das auch gar nicht so im Drehbuch und das haben sie eben nachgedreht, weil alternativ wäre eben die letzte Szene mit Bezugnahme auf das missglückte Attentat gewesen, dass Kara und Lee den Attentäter, den mutmaßlichen Attentäter, muss man ja sagen, mit aufgeschnittenen Pulsadern da in dieser Zelle entdecken. Und das wäre das letzte Wort gewesen. Und das wäre echt merkwürdig gewesen. So von wegen so, oh, was ist da wohl passiert? Und dann nochmal zugeflüstert zu Zarek, ich weiß, dass du es warst.
Ja, ja,
Ende
ja.
der Folge. Nicht ganz, aber dieses Handlungsstrangs, möchte ich mal sagen. Mhm. Von daher gut, dass es noch ein bisschen die Kurve gekriegt haben, so von wegen die beiden Figuren nochmal äußern zu lassen, dann mal gucken, was als nächstes passiert. Aber ja, es wirkt wie so eine halbe Idee. Weil wir wissen ja, dass, ich glaube, wir wissen eindeutig, dass Zarek Valance kennt. Er sagt einmal, hol ihn da raus, sagt er zu einem seiner Spießgesellen, oder sorgen sie dafür, dass Valance da rauskommt. Irgendwie sowas. Also er deutet auf jeden Fall eindeutig darauf hin, dass er die Person kennt. Hm. Aber er sagt, er habe ja mit dem Attentat nichts zu tun. Aber vielleicht muss es auch nochmal nachgucken.
Nee, er sagt schon, dass er nichts damit zu tun hat. Und wir wissen halt immer nicht, wie viel davon ist. Also wir wissen, er ist ein unzuverlässiger Erzähler. Hm. Und er lügt einfach, um die beste für sich mögliche Situation rauszuholen. Sodass wir hier auch gar nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Also wir werden auch im Unklaren gelassen. Tatsächlich ist meine persönliche Meinung, dass er die Wahrheit sagt in dem Moment.
Hat er sich selber umgebracht, der Attentäter? Der mutmaßliche Attentäter?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er umgebracht wurde. Ich glaube nur, da sind andere Fraktionen noch im Hintergrund im Spiel.
Natürlich.
Natürlich.
Noch kurz zu Ellen. Die haben wir bisher komplett vernachlässigt, weil sie keinen eigenen Handlungsstrang verdient. Aber ihre Figur taucht überraschenderweise, vielleicht auch für dich, hier wieder auf und hat ganz viel mit Tom Zarek zu bereden, der auch mal kurz hier als Barkeeper fungiert.
Ellen ist die perfekte Repräsentation einer, ich überlege gerade, vielleicht einer Wahlkampfmanagerin.
Ja.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die möchte Tai an die politische Spitze bringen. Also die hat für ihn irgendwie Pläne als Präsident oder Vizepräsident oder keine Ahnung, Verkehrsminister oder whatever. Also so wie sie agiert hat, agiert sie halt wie so ein typischer Wahlkampfmanager oder eine Lobbyistin oder so. Also sie macht, glaube ich, das jetzt ihr Ziel, ihren Mann da hin zu pushen. Oder sich selbst, aber in erster Linie, glaube ich, ist ihre Ambition jetzt ihr Mann, weil der natürlich ein besseres Standing hat als sie. Sie ist ja auch quasi neu. Und sehr, sehr spannend. Natürlich wissen wir, sie möchte für sich das bestmögliche Ergebnis rausholen, weil wenn ihr Mann eine gute Stellung hat, hat sie automatisch auch diese gute Stellung. Aber das fand ich, also ihre Motivation war die klarste von allen.
Ja,
das fand ich sehr schön, fand ich sehr interessant.
Ich finde das auch den gelungensten Aspekt dieser Folge, neben der sehr schwierigen Charakterzeichnung, Figurenzeichnung hier von Rosalind, den ich auch sehr spannend finde, eine spannende Entwicklung, gerade hier mit Blick auf die weiblichen Figuren, auch auf Ellen Tai, also Kate Vernon spielt die. Und ich auch finde auch Kate Vernon, wie auch ihre Figur Ellen Tai, funktionieren hier für mich so viel besser als in Time Me Up, Time Me Down, dieser halbkomödiantischen Sonderfolge, wo man mal versucht hat, ein bisschen was anderes zu machen.
Sind, genau.
Ja, ich find's hier so viel besser, auch auch Colonel Tai, also ihren Ehemann, so als ein bisschen so diesen, nicht Trottel, aber als unbedarft, politisch total unbedarften Typen hinzustellen, der immer sagt so, was machst du da eigentlich? Ja, ich bereite dir gerade eine gute Zukunft und den Boden.
Meinst du denn, ich habe das gar nicht so gesehen, also ich meine natürlich, politisch unbedarft ist die Frage, aber zumindest einfach sehr, sehr engstirnig in seinem Weltbild oder Politikbild. Weil er eben ganz klar Militarist ist, er ist halt Soldat.
Total.
Und das heißt, er ist konservativ und sieht sich als Repräsentant der aktuellen Regierung und deswegen ist klar, auf wessen Seite er steht, deswegen ist auch klar, dass er Zarek nicht die Hand gibt. Also das ist für ihn eine eindeutige schwarz-weiße Trennung, er ist weiß und Zarek ist schwarz und deswegen no, never ever so.
Total gut, natürlich, viel besser formuliert, als ich es getan habe, danke dir.
Na, aber ich glaube, wir sagen ja eigentlich das Gleiche. Und während seine Frau aber natürlich da die hat dieses moralische Dilemma einfach nicht. Und im Gegenteil, sie sieht es halt als Sprungbrett. Ich finde das wirklich, wirklich super. Und deswegen reicht sie ihm halt auch die Hand. Also noch deutlicher hätte man nicht machen können, ja, wo die Ambitionen liegen sozusagen.
Ich finde auch, also sie ist wirklich, für mich funktioniert die Ellen Tai wunderbar in dieser Rolle, die so ein bisschen ja, die politischen Geschicke für ihren Mann lenkt. Ich würde es auch nicht so weit gehen, sie als femme fatale zu bezeichnen, obwohl sie den Look hätte. Also sie sieht ja auch wirklich aus wie so aus so einem 40er-Jahre-Film noir gefallen. Ich finde, sie passt
richtig gut rein. Also sie nimmt alle Waffen, die sie hat und arbeitet mit denen. Und dazu gehört eben auch Flirten und sexy sein.
Ja, ja,
das sieht man ja auch eben an der Bar, als sie dann eben mit Sarek da flirtet. Und ja, aber ich meine, die wissen beide schon. Die sind, glaube ich, beide aus einem ähnlichen Holz geschnitzt in der Beziehung. Ja, und die Frage ist, ob das für Thais Zukunft uns noch irgendwas schon foreshadowet oder so. Mal gucken.
Haben wir noch was, außer vielleicht ein wohlwollender Blick so auf die letzte Szene, wo dann alle tanzen und dann darf eben auch Commander Dava kurz auf Cloud 9 auftauchen und also ein paar Figuren, die wir gar nicht sehen.
Ja, und Dava hat ein Kleid an und es plötzlich sieht aus wie eine Frau.
Oh.
Also das war auch so ein bisschen so, Leute. Aber na gut.
Er ist
aber
so ein bisschen wie in diesen Highschool-Komödien, wo dann irgendwie die attraktive Hauptdarstellerin die Brille, die mit den dicken Gläsern abnimmt
aussieht,
und dann irgendwie.
Ja. Lass mich kurz die Zöpfe aufmachen und die Brille abziehen, dann bin ich ein Supermodel. Ja, also das Einzige, was es für mich ein bisschen gerettet hat, war, dass sie selber sagte, es gibt so wenig Gelegenheiten, Kleider zu tragen.
Ja.
Sodass man das Gefühl hatte, sie hat aus ihrer eigenen Motivation heraus einfach Bock gehabt, mal ein Kleid zu tragen. Hm. Und ich finde, das deswegen war das für mich wieder okay, aber ich habe das gesehen, habe einmal mit den Augen gerollt, weißt du, so nach dem Motto, okay. Aber als sie das dann so sagte, fand ich es total verständlich, weil sie rennt halt den ganzen Tag in Uniform rum und das war, glaube ich, auch so ein kleiner, natürlich so ein kleiner Seitenhieb auf die Tatsache, dass angeblich ja ihre Uniform so müffeln würde. So gut, dann schmeiße ich mich halt in Kleid. Kein Thema. ja, und natürlich der gute Nebeneffekt, Lee Adama, völlig geplättet, oh, sie sieht so toll aus und so, ja, ist okay. Gut, dann tanzen wir mal eine Runde.
Ich fand's eigentlich ganz süß, dass sie alle noch miteinander getanzt haben. Es ist eine sehr, sehr konfrontative, polarisierende Folge. Figuren, die sich gegenseitig verkloppen, politisch gegeneinander arbeiten, hintergehen, intrigieren und so weiter. Ich bin normalerweise gar kein so großer Fan von dezidiert versöhnlichen Momenten am Ende einer Folge, so von wegen, ach, haben wir das Raum alles gelöst bekommen und jetzt lass uns alle wieder gut freut miteinander sein. Ist es ja auch hier nicht der Fall. Aber ich fand es trotzdem, muss sagen, es hat mir nicht schlecht gefallen, hier am Ende dann doch noch mal kurz hier Duala mit Gator-Tatze zu sehen, auch wenn das nur so im Hintergrund stattfindet und daran erinnert zu werden, okay, da gibt es ja noch 80% der Crew, die wir in dieser Folge gar nicht gesehen haben, die auch noch irgendwie da mitmischen in der Zukunft. Und,
also zum einen das und natürlich fand ich aber dann auch sehr, sehr schön, dass wir hier nochmal ein kleines Zwiegespräch bekommen zwischen Roslin und Adama Senior, der dann plötzlich auftaucht als zweite Repräsentation von Entscheidungsträgern eben und er sich ja dann auch an ihre Seite wirklich explizit stellt, weil sie ja meinte, ach, ich dachte, das ist nicht so deins, also weil er ja versucht, so große Sachen zu meiden und dann meinte er so, ja, aber ich meine, heute ist Colonial Day, ich bin Patriot. Also das steht für ihn überhaupt gar nicht zur Frage. Hier geht es nicht um irgendwelche Medaillenverleihung oder so ein Kram, was halt irgendwie doof ist und langweilig oder irgendwelche Reden. Nein, hier geht es um Patriotismus. Wir stehen zu unserer Regierung, wir stehen zu dem, zu Demokratie und was nicht alles. Und das fand ich aber cool, dass wir diese ganz simple Erklärung, der erklärt auch nicht mehr, das ist für ihn einfach so selbsterklärend, dieser Satz, ja klar, ich bin Patriot. Und das fand ich hier so schön, weil in dem Moment ich dann natürlich anfing zu denken, das finde ich aber ein super Schluss eigentlich, weil ja, sie sind patriotisch, aber so ist auch Zarek eigentlich. Und dann eben die Gedankenrolle in die verschiedenen Richtungen von wegen, was ist Patriotismus, wie wird es interpretiert, haben beide ihre Berechtigung, haben beide im Grunde das gleiche Argument, etc., etc. Also das fand ich einen sehr schönen Schluss einfach der ganzen Geschichte.
Ja. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Ist Hetzigs eifersüchtig, obwohl sie sagt, Gaius Bolter darf machen, was er will? Also er hat hier schon wieder so ein Techtelmechtel mit einer Reporterin.
Richtig. Übrigens, ja genau. Übrigens, alle wichtigen Entscheidungen werden im Klo getroffen. Ich finde es großartig.
Ja.
Egal was, also alle wichtigen Zwiegespräche sind immer auf Klo. In dem Fall ja auch, weil Bolter ja mitgeteilt bekommt, dass er Vizepräsident-Kandidat wird im Klo. Ist gut.
Sehr gut. Und wiederum, er scheint auf große Frauen zu stehen. Oder ist ein relativ kleiner Mann. Ich habe nicht nachgeguckt. wirkt aber wiederum eine Frau, die groß, blond, schlank ist. Also,
ich glaube, er steht auf lange Beine.
Ja, ich weiß nicht. Aber ich denke, in allen Szenen, die er hat, alle maßgeblichen Szenen mit anderen Frauen, ich glaube, hier Starbuck nicht so sehr, aber Boomer, Grace Parks ist eine große Schauspielerin, Head Six ist einen knappen Kopf größer als er. Auch jetzt hier die Reporterin, doch deutlich größer als er, ne?
Ich habe ja gedacht, ihm ist es scheißegal, Hauptsache es ist weiblich. Ja. Aber natürlich, glaube ich, hast du recht, hat er schon ein bisschen so einen Typ. Ich musste halt einfach schmunzeln und aber was war deine Frage? Hast du irgendwas gesagt?
Ist Head Six eifersüchtig oder?
Ein bisschen, ich glaube schon. Also sie behauptet, sie sei es nicht, aber ich glaube schon.
Ja, ich frage dich das aus dem Grund, aber das wird erst darüber dann nächstes Mal mehr. Okay. Nächstes Mal sprechen wir über das Serienfinale. Das Staffelfinale, so weit sind wir doch noch nicht. Nämlich Kobold Teil 1. Die großen zwei Teile zum Ende der Season und zwar in relativ kurzer Folge, damit ihr nicht so lange warten müsst, am Montag und Donnerstag in getrennten Folgen, weil wir wollen uns ja den Cliffhanger nicht spoilern oder kaputt machen, zumindest nicht Britt-Marie am Ende der ersten Folge dieses großen Finales. Kobold Teil 1 oder Kobolds Last Gleaming im Original. Yes.
Wunderbar. Eine überraschende Folge, aber eine gute Folge und ich hoffe, das leitet jetzt direkt auch in ein gutes Staffelfinale ein. Ich drücke die Daumen.
Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich sag mal vorsichtig ja. Wir hören uns. Bye bye.
Tschüss. That was very nicely played. Again. But there's still a presidential election in 6 months. I'll see you then. I have no doubt. Yeah, one thing you should know. I didn't kill Alice. I wonder who did.